Der Hertha-Podcast.
Ja, hahohe, liebe Herthanerinnen und Herthaner, willkommen zu unserem Stammtisch- bzw. Saisonrückblick-Podcast. Den machen wir ja eigentlich normalerweise zu dritt, aber heute machen wir den zu zweit. Und mir gegenüber sitzt Felicio. Herzlich willkommen, hahohe.
Hahohe, wir haben passendes Wetter, es regnet in Strömen.
Und ich hatte Magenprobleme heute und ja. Aber lass uns anfangen mit dem Saisonrückblick. Du, sag mal, stell dir vor, du wärst 2020 ungefähr so ins Koma gefallen, wie die Hertha-Welt da noch war. Ein aufstrebender Bundesliga-Verein, sag ich mal, im weiteren Sinne. Und dann wirst du 2026 wieder wach und hattest 3 Jahre zweite Liga, 3 Saisons zweite Liga. Hättest du dir das mal vorstellen können, dass wir so absteigen?
Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, vor allem wenn wir jetzt an den letzten Ausschlag denken, dass mir dann jemand gesagt hätte, ach so, übrigens, das letzte Spiel war 1-6 in Bielefeld. Das ist der Aufsteiger vom letzten Jahr aus der dritten Liga.
Genau.
Dann hätte ich gesagt, ich hoffe, das ist ein Albtraum.
Und es ist ja irgendwie auch ein Albtraum. Also wenn du dir die ganze Saison anschaust, die werden wir heute einmal durchgehen. Wir hätten noch einen Gast gehabt, eine Nummer 3 heute, hat leider kurzfristig abgesagt. Aber ich glaube, wir beide haben auch genug zu erzählen. Also erstmal, du bist seit einer längeren Zeit erstmals wieder da. Du bist Papa geworden und hast jetzt eine kleine Tochter.
Genau, ja, das hat natürlich bei mir alles auf den Kopf gestellt. Sehr, sehr, auch wenn, du weißt ja, war am Anfang ein bisschen schwierig alles gesundheitlich, aber jetzt ist auf einem guten Weg, hat natürlich alles auf den Kopf gestellt, aber im sehr, sehr positiven Sinne. Da erfährt man ja erstmal wirklich so, was der Sinn des Lebens ist, auch wenn das jeder immer sagt, oder viele, vielleicht nicht jeder, aber viele sagen, wenn sie Kinder bekommen. Ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, eine tolle Zeit, macht auch viel Spaß, aber ändert natürlich auch einiges und deswegen war ich jetzt auch nicht mehr häufig hier zu Gast, aber jetzt das erste Mal wieder und das bietet sich ja an und du hast ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt nur zu zweit, aber wer uns beide ein bisschen kennt, weiß ja auch, dass wir gerne ausschweifend sprechen und so sind ja auch unsere Gespräche untereinander immer, das heißt, wir werden auch zu zweit eher Probleme damit haben, die Zeit nicht zu sprengen, sagen wir es mal so, bei den vielen Themen,
ja.
Bei den vielen Themen, die wir auch haben, da gibt es ja einiges zu besprechen.
Ja, aber nochmal zurück auf dich als Papa. Du machst trotzdem immer noch ganz viele Videos. Ich kann mir die immer gar nicht alle angucken bis zum Ende, weil so viel Zeit da ist und hast eine tolle Community. Ich finde, ich möchte das an der Stelle auch mal sagen, einer der wenigen, die ich als authentisch echt wahrnehme im Sinne von Reflexionen der Spiele und schon sehr, sehr früh der quasi, ich will jetzt nicht sagen, den Finger in die Wunde gelegt, sondern einfach erkannt, fand ich, wo wir gerade hingehen und was letztlich auch die ganze Saison bis jetzt zum Ende gezeigt hat. Da warst du schon einer, der sehr früh gesagt hat, hey, lass uns mal bitte darauf gucken, wie wir spielen wollen, wie der Kader aufgestellt ist. Und lass uns doch mal vielleicht ein Stück weit früher anfangen. Würde mich interessieren, seit dem Abstieg. Ja, in einem Schnelldurchlauf vielleicht die letzten 2 Jahre bis zu dieser Saison. Wie siehst du das? Haben wir uns da irgendeine Art und Weise weiterentwickelt? Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Trotzdem möchte ich von dir nochmal hören, wie du das einschätzt.
Also erstmal danke für die netten Worte. Also man muss es ja mal so betrachten. Wir haben jetzt gerade davon gesprochen, wenn jemand aus dem Koma aufwacht. Vielleicht betrachten wir einfach mal nur diese 3 Jahre als neue Zeitrechnung nach dem Abstieg. Ne? Es kam dann noch viel dazwischen, aber das war ja schon, wir sind zwar abgestiegen, aber irgendwie war eine positive Grundstimmung trotzdem da. Ja, man hatte das Gefühl, dass etwas Neues jetzt hervorgeht. Natürlich insbesondere auch durch Kai, aber auch durch den Verein an sich. Man hatte das Gefühl, wir rücken wieder mehr zusammen. Und jetzt muss man die ja auch erstmal arbeiten lassen, damit wir eben nicht mehr so arbeiten wie in der Vergangenheit, Konsolidierung etc.
Die Zahlen, die Zuschauerzahlen gingen nach oben. Man ist zusammengerückt, Mitglieder und so.
Ja, also es ging alles nach oben und man hat ja auch dieses Gefühl und es hat auch sich so angefühlt, auch wenn man vielleicht gar nicht jede sportliche Entscheidung als Fan immer so geteilt hat, aber es war trotzdem ein positives Gefühl. Man dachte sich, ey, jetzt müssen wir die auch erstmal in Ruhe machen lassen. Das Problem ist, dass das vielleicht einer der Gründe ist, warum wir jetzt dann auch da stehen, wo wir stehen, weil wir haben eben kaum was anders gemacht. Also im sportlichen Bereich zumindest sehe ich sehr viele Parallelen zur Erstliga-Zeit. Ja, wir sind am Konsolidieren, aber verhältnismäßig geben wir immer noch weiterhin viel, viel mehr Geld aus, als wir eigentlich haben.
Genau, also das sind ja zwei verschiedene Ebenen sozusagen. Einmal das Konsolidieren finanziell den Verein und einmal, wie performen wir auf dem Platz und wie stellen wir uns da auf, ja? Ich fand, wir haben uns trotz der Probleme, die wir finanziell haben, eigentlich in den letzten 3 Jahren immer gut aufgestellt. In der ersten Saison war es irgendwie, die halbe Saison konnten wir nicht gut spielen, weil Rehse total ausgefallen ist, verletzt war. Und dann war ja irgendwie, wir können ja keine Leistung bringen, weil alle anderen Spieler ohne Rehse geht ja gar nichts. Ja? Dann war Rehse da.
Das war, glaube ich, in der zweiten Saison. In der ersten Saison war er noch unter Pal Dardai. Da war es auch teils, also so begründet, naja, Ausfälle, ja, viele stimmt, Jugendspieler, großer Umbruch. Und das war vielleicht auch so ein Fehler, dass man nach dem Abstieg nicht alles dafür getan hat, im ersten Jahr wieder hochzugehen und auch öffentlich immer so kommuniziert hat, das ist jetzt erstmal ein Übergangsjahr, weil wir ja so einen Umbruch haben und konsolidieren. Und wir sind ja auch alle deswegen, weil es so eine Gemeinschaft war, ja, war eigentlich nicht zufriedenstellend, wenn man ehrlich ist, nach dem Abstieg. Also nach dem Abstieg sieht man jetzt immer wieder, haben Mannschaften Probleme, aber man sieht auch viele so eine größeren Clubs, nehmen wir jetzt mal Köln oder so, die drängen dann im ersten Jahr direkt auf den Wiederaufstieg, weil es sonst halt schwerer wird. Und ja, das war vielleicht schon schwierig.
Vielleicht ist es für Hertha von daher schwierig gewesen, als dass uns dieser Abstieg ja schon letztlich relativ kalt erwischt hat aus der Bundesliga. Und dann mit den ganzen Problemen und den ganzen Hickhack des Geldes hier, der Investoren und so weiter. Und da kann ich mich erinnern, ich habe auch ein paar Mal mit Kai über nicht ganz Details sprechen können, aber so ein bisschen. Und da hatte ich schon das Gefühl, und auch hatte ich das Gefühl, die Berlin und die Fans und so weiter haben den Weg noch mitgetragen in diesem Jahr.
Genau, das war ja auch das Ding. Aber vielleicht jetzt retrospektiv betrachtet, ich habe es auch damals so gesehen, hätte man dann zum Winter hin auch schon erkennen können, da wird jetzt in der Rückrunde nicht viel anders werden. Auch wenn wir immer davon sprechen, wir wollen in der Rückrunde besser sein. Das ist ja, hat ja Tradition, dass wir eigentlich nie, also wir wollen immer eine bessere Rückrunde als die Hinrunde spielen, aber es ist seltenst der Fall.
Da will ich persönlich gar nicht mehr drauf einsteigen, weil dieses Thema mit Rückrunde besser hin, her und bla bla bla, das ist, es ist so, ja, du hast recht, aber es ist müßig, das immer wieder. Ja. Wir haben dann irgendwie eine Saison gehabt, wo Rehse der Topspieler war in dieser ersten. Tabakovic. Und dann haben wir Rehse verlängert. Und das war ja irgendwie eine ganz große Sache. Und jetzt kommen wir zu dieser Saison, wo ich gerade sagte, da haben wir Rehse verlängert. Und dann war er irgendwie lange verletzt, oder?
Ich glaube, gab es da schon eine Verlängerung oder ist er erstmal nur geblieben? Im ersten Jahr ist er, glaube ich, nur geblieben.
Aber da hatte man ja schon die Verlängerung, vielleicht erst nur geblieben, aber man hatte schon eigentlich das Gefühl, okay, der
eigentlich dachte
ist,
man, der ist weg.
Genau. So. Und dann bleibt dieser Ausnahmespieler der zweiten Liga bei uns. Und das war schon so diese zweite Saison, wo man dann dachte, okay, vielleicht geht er doch was.
Zumal man ja dann auch als Verein sozusagen gesagt hat, okay, wir haben gesehen, diese Art des Fußballs wird vielleicht schwierig heutzutage damit aufzusteigen. Wir müssen schon ein bisschen mehr agieren selber. Die Trainerentscheidung war dann schon eine, wo viele Fragezeichen aufkamen, weil man ja zuletzt gesehen hatte, wie er performt hat mit Fiel. Man hat sich aber trotzdem natürlich, also man gibt ja jedem neuen Trainer dann eine Chance als Fan, ne, und hat gesagt, okay, aber vielleicht klappt es ja bei uns. Ne? Hat dann offensichtlich nicht funktioniert. So schlecht wurde es auch da wieder. Hätte man früher aus meiner Sicht reagieren müssen, weil alle Daten darauf hingedeutet haben, dass es in der Rückrunde nicht besser wird. Da war nämlich die Thematik schon sehr, dass wir sehr viele verletzt hatten und auch Rehse sehr viel verletzt war.
Ja, ne? War der nicht in Cottbus und dann war der eine halbe Saison und hier der Sessa kam und war auch gleich verletzt. Und
also da hatten wir wirklich viele Verletzungsprobleme.
Genau, aber mir geht es in diesem Text eigentlich dann um Mindset, dass du dann halt einfach quasi eine Hinrunde fast herschenkst vom Wording her und ja, alle verletzt und deswegen können wir nicht, wir müssen immer können wollen, also weißt du, also wenn du es dann nicht geschafft hast, aber du musst es wenigstens wollen und nicht schon im Vorfeld darüber reden, dass alles nicht möglich ist, weil...
Es gab da eine interessante Statistik, ich erinnere mich nur noch dran, weil ich das damals so ausgearbeitet habe, ich mache immer so Halbserienrückblick und Saisonrückblick und da versuche ich ja immer meine Meinung auch mit Daten so ein bisschen zu belegen und nicht einfach nur mein Gefühl zu sagen. Und damals war es auch schon strukturell ein Problem unter Fehl. Wir hatten dann, anders als unter Pal, ganz viel Ballbesitz, hatten die meisten Berührungen im gegnerischen Strafraum. von allen Teams, waren aber im Expected Goals-Wert irgendwie auf Platz 11.
Lass mich raten, da war Cuisson wahrscheinlich hoch dran beteiligt, weil der macht ja im Strafraum ganz viel mit dem Ball, aber selten dann aufs Tor.
Ja, wir hatten keine Lösung und uns hat ja auch Tabakovic gefehlt, das hat man dann auch gemerkt, ne, weil auch nicht so der richtige Ersatz da war, aber man hat schon gemerkt, naja, also nur weil die Verletzten wiederkommen, wird sich grundlegend dieses Problem, dass wir nicht richtig wissen, was machen wir denn jetzt als letztes der ganzen Ballbesitzphase, das wird sich nicht ändern, nur weil Einzelspieler wiederkommen. Es kann vielleicht besser
individuelle
werden.
Individuelle Qualität.
Genau. Das wird deswegen nicht besser werden. Es wurde dann leider noch schlechter. Irgendwann ist ja dann auch so eine Dynamik, die Spieler glauben nicht mehr so an dieses Spielsystem, man hat kein Selbstvertrauen und wir sind ja dann im Abstiegskampf gelandet.
War das nicht die Saison, wo wir den letzten Spieltag war das die Saison oder danach?
Das war die schon. Ja, das war die zweite Saison. Fiel musste dann gehen, ausgerechnet nach dem Spiel, was eigentlich ganz gut war, was wir gegen Düsseldorf verloren hatten. Und dann kam Leitl. So. Ja. Und wir waren wirklich in einer brenzlichen Lage, weil Drittliga-Szenario.
Haben wir nicht auch das erste Spiel direkt richtig hardcore in Elversberg verloren oder so?
Nee, wir haben es war so, erstmal kam Leitl und da musste man sich, finde ich, schon mal grundsätzlich fragen, also was ist denn hier der Plan? Nicht, weil man Leitl.
Wo soll's denn hingehen?
Naja, weil wo soll's hingehen? Weil Leitl 2,5 Jahre Vertrag bekommen hat und Leitl, das wusste man eigentlich vorher, auch wenn man sich wieder viel über seinen Aufstieg da mit Fürth beweihräuchern konnte. Aber es steht für einen ganz anderen Fußball als Fiel.
Naja, ganz kurz zu Fürth. Also welche Spieler waren denn damals da? Da waren ja krasse Spieler, die heute in England und in der Nationalmannschaft, Leveling, Stach. Seguin war auch noch da und die waren halt auch alle auf einem anderen Alter und Level und dann hat sich das, glaube ich, einfach so ein bisschen verselbstständigt. So.
Man muss es jetzt auch gar nicht so abwerten, aber erstmal grundlegend strukturell. Wir sind von Pal weggegangen, weil wir Ballbesitzfußball spielen wollten, weil wir gesagt haben, okay, du kannst anscheinend mit reagierendem Fußball nicht gut aufsteigen. Haben wir festgestellt. Deswegen haben wir den gewechselt. Ob jetzt Fiel die richtige Entscheidung ist, sei mal dahingestellt. Dann klappt es mit Fiel nicht. Dann wäre ja trotzdem konsequent, wieder einen Trainer mit der gleichen Idee zu holen, weil der Kader ja normalerweise auch darauf ausgerichtet ist. Wir haben dann aber Leitl geholt, der eigentlich wieder für eher so einen Fußball steht wie Pal Dardai. Grundlegend.
Bevor wir da weitermachen in der Historie Trainer und die letzte Saison, das erinnert mich ein bisschen an dieses Thema mit der Akademie, dass wir eigentlich seit Jahren wollen wir doch das gleiche System von ganz unten nach oben spielen, damit die Durchlässigkeit. Jetzt höre ich Görlich irgendwie letztes Jahr sagen, Görlich war das, glaube ich, wir wollen das installieren mit den neuen beiden, dass wir von unten nach oben alles gleich. Da denke ich, da machen die schon seit Jahren.
Ja, das ist doch
eigentlich. Dachte eigentlich schon seit 10 Jahren, seit Play Berlin oder so, ist klar, wir machen hier irgendwie. Ajax und alle machen es doch vor, wie du es machen musst. So. Und wir müssen ja nicht das System von Ajax spielen, aber dass du die gleiche. Das erinnert mich so ein bisschen auch dann im Profibereich, dass du eine Linie doch halten musst und fahren musst, was du da irgendwie aufbauen willst. Sonst muss ich ja jedes Jahr immer neue Spieler kaufen.
Ja, und das alles dann komplett umschmeißen, wenn du es immer nur nach dem neuen Cheftrainer ausrichtest. Aber man hatte sich halt gesagt, ey, das ist jetzt eine brenzliche Lage und Leite ist ja schon, das kann man, glaube ich, sagen, ein seriöser Trainer, wo man keine Angst haben muss. Also, wenn es ein Leite, der wird dich wahrscheinlich eher in der Liga halten, als hättest du jetzt ein Experiment gemacht mit einem Trainer zu diesem Zeitpunkt. Aber für mich ist der Fehler ja nicht da entstanden, sondern vorher. Weil wenn man sich vorher von Fiel trennt, dann kannst du vielleicht auch den ein oder anderen Trainer in der Winterpause finden und musst nicht sagen, ey, wir brauchen jetzt einen, der uns erstmal saved, sondern du kannst jemanden holen, der das die Idee verfolgt. Gut, wir haben dann Leite geholt. Erstes Spiel war 0-0 gegen Nürnberg zu Hause. Da hat man so ein bisschen seine Ansätze gesehen, dass er pressen wollte, defensiv stabil stehen und dann kam das Spiel in Elversberg, wo wir 4-0 verloren haben. Ich glaube, wir haben sogar 4-0 zur Halbzeit hinten gelegen.
Ja. Und dann hat er gewechselt und so weiter. Und dann hat er uns aber, und lass uns die Saison jetzt auch versuchen, schnell abzuschließen, dann hat er sich stabilisiert.
Gerettet.
Für mich war noch, wir beide waren dann auswärts bei Preußen Münster.
Ja.
Das war das letzte Auswärtsspiel. Ich weiß nicht, ob es das letzte Saison ist. Ich glaube, das war einfach das letzte Auswärtsspiel. Wir sind da zusammen hingefahren und ich erinnere mich, dass es ging um nichts mehr. Außer vielleicht noch einen Tabellenplatz hoch und ein bisschen mehr TV-Geld. Aber wir sind da blutleer aufgetreten. Und ich habe mich total, oder wir beide auf der Rückfahrt, ich habe mich geärgert, dass der Trainer dann nicht die Chance nutzt, da ein Zeichen zu setzen und so einer blutleeren Mannschaft zu sagen, so geht's nicht, ich wechsle hier nach 20 Minuten, nach einer halben Stunde, spätestens zur Halbzeit irgendwie fünfmal aus oder viermal aus oder dreimal aus und mach hier mal ein Zeichen. Und ja, nö, einfach so über sich ergehen lassen und danach eine Pressekonferenz, ich weiß jetzt nicht den Wortlaut, also weit will ich jetzt nicht gehen, dass ich das immer alles weiß, aber also auf jeden Fall nicht so, dass ich das Gefühl habe, er hat aus dem Spiel das Maximum vielleicht noch rausgeholt, was man machen kann, auch wenn man jetzt keine Tabellenplätze mehr gewinnt. Kannst du ja fürs Mannschaftsklima, für den Charakter der Mannschaft was gewinnen.
Also es wurde ja auch erstens immer gesagt, genauso wie, ich würde schon noch ganz kurz darauf eingehen wollen, weil das wichtig ist, finde ich, um auch seine Schlüsse aus dieser Saison zu ziehen, weil die Situation relativ ähnlich war. Wir waren dann gerettet. Und es hieß dann, okay, es geht um nichts mehr, ist aber normal in der zweiten Liga. Tabellenplatz ist für uns wichtig, haben die dann immer gesagt, wegen der TV-Gelder. Aber danach lief es nicht mehr. Und wir haben gesehen, zum Beispiel dieses überragende 5-1 in so einem wichtigen Spiel gegen Braunschweig, wo wir 1-0 in Führung gegangen sind und dann immer die ausgekontert haben. Wir haben dann aber irgendwann gesehen, wir hatten dann auf Dreierkette umgestellt, Rehse im Sturm. Und dann haben wir irgendwann, hat super geklappt, wir sind dadurch unten rausgekommen, haben dann aber gesehen, na gut, diese Spielweise stößt schon an ihre Limits. Also die Gegner wissen jetzt, dass wir einen langen Ball auf Rehse spielen in die Tiefe und der schnell ist. Das war dann auserzählt zu dem Zeitpunkt.
Eindimensional.
Ja, du musst mehrere Spielprinzipien gerade in der Offensive auch haben, wenn du eine Top-Mannschaft sein willst. Und das haben wir ja eigentlich damals schon besprochen, beide, auch auf der Rückfahrt. Das muss jetzt in der Sommerpause natürlich angegangen werden, weil nur lang auf Rehse, damit wirst du nicht aufsteigen.
Und jetzt kommen wir zur quasi aktuellen Saison. Und ich hatte am Anfang, eigentlich machen wir das ja immer zusammen, ich habe das dann mit Andi und mit Juri gemacht, die Saison, den Saisonausblick. Also viel mehr falsch kann man eigentlich das nicht einschätzen, was ich da, glaube ich, hineininterpretiert habe, was, glaube ich, auch viele letztlich, ich will mich damit gar nicht retten, aber ich glaube, viele da hineininterpretiert haben in diesen Kader, in diese Möglichkeit und auch die Vereinsverantwortlichen selber. Der, die Mannschaft kann aufsteigen. Also das, was wir da als Kader dann zusammen hatten, war doch erstmal auf dem Papier gut, oder?
Ja, also man muss ja eigentlich vorher anfangen und das ist ja auch wichtig. Ralf Huschen hat ja auf der MV gesagt, es war im Mai oder so nach der Saison dann, wir werden in der neuen Saison auch wieder ein Top-3-Budget haben im Verhältnis zur Liga. Und daraus ergibt sich ja dann eigentlich schon das Ziel, dann sollte man auch mal da landen, wenn man so viel Geld ausgibt. Wie das jetzt genutzt wird von unserem Sportdirektor und dann auch vom Trainer, sei mal dahingestellt. Aber wie du schon gerade gesagt hast, du warst ja nicht der Einzige, weil dann kamen eben viele Dinge. Dann kam zum Beispiel diese Vertragsverlängerung von Rehse.
Ja.
Dann kam die Vertragsverlängerung von Cuisance. Wir haben Seevolk verlängert, wir haben Leistner verlängert. Und das sind ja, ist ja auch nicht normal, als Zweitligist solche Spieler verlängern zu können, die auch Interessenslagen zu dem Zeitpunkt geweckt haben. Weil Cuisance hat ja in der ersten Saison beispielsweise viel stärker performt bei uns. Das waren ja schon Spieler, wo man sagt, boah, wenn man die halten könnte. Und dann mit Leitl, und der hat eine gesamte Vorbereitung. Das war ja auch der Tenor, ne? Also wir haben ein Top-3-Budget, wir können so eine Spieler halten, was im dritten Zweitliga-Jahr ja schon toll ist. Die haben ja auch andere Ansprüche. Wir haben den Kader relativ früh zusammen. Klar, du verlierst so ein Ibo Maser und Scherhand, ja, aber du hast einen Großteil des Kaders, mit dem der Trainer gearbeitet hat, zusammen. Das wurde ja auch oft gesagt, ne?
Ja.
Dass das ein Vorteil ist gegenüber dem Abstiegsjahr, wo Dada ja einen komplett neuen Kader hatte oder Fiel, der ein neues Spielsystem implementiert. Wollte. Das war der Vorteil. Und dann war es auch nicht so unrecht, dass ihr das formuliert. Ich meine, der Trainer hat es formuliert, der Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt hat es formuliert, die Mannschaft hat es gesagt, Benny Weber hat es gesagt und ich meine, alle, ich sag jetzt mal Experten im TV haben ja auch gesagt, das ist ein Kader, Hertha ist der Top-Favorit auf den Aufstieg.
Und dann kam
die Vorbereitung.
Die Vorbereitung?
Und dann geht, also wie gesagt, ich persönlich bin davon ausgegangen, du hast eine Vorbereitung. Wir haben jetzt gesehen in der Rückrunde, ist schön, dass wir umschalten können, sollten wir auch weiterhin machen, aber das kann ja nicht alles sein. Wir werden jetzt ein paar andere Sachen mit einbauen für die neue Saison.
Varianten.
Für ein Offensivspiel. Und dann eben auch, wie man zum Beispiel in der Eröffnung spielt, ja, und was für Varianten man hat. Und man wusste bei Schalke natürlich nicht, neuer Trainer, aber eine Sache wusste man schon, wenn man sich ein bisschen mit der Vorbereitung von Schalke beschäftigt hat, da habe ich auch immer darauf hingewiesen, also der Trainer will defensiv stabil stehen und der wird uns richtig hochpressen. Und du warst in Gelsenkirchen. Ja, kannst du mir also, mal von den ersten 20 Minuten erzählen?
Ja, nach 20 Minuten gab es die ersten, wir wollen euch kämpfen sehen, Rufe. Also ich weiß noch, wir sind da rübergefahren, auch sehr positiv in die Saison und alle in Weiß war das Motto und Hertha spielt dann irgendwie mit gelben Trikots. So, das war irgendwie auch schon so irgendwie ganz komisches Feeling. Die Fans waren gleich wieder irgendwie so ein bisschen genervt irgendwie gegen diese Trikots und nach 20 Minuten steht, ich weiß gar nicht, 0-1, 0-2, wie war es?
Also ich glaube 0-2, ich weiß 0-2, nicht, ob 20 oder auch. 25
Aber
Minuten
waren. Also ich sag mal relativ schnell und die Fans skandieren halt, wir wollen euch kämpfen sehen, wir wollen euch kämpfen. Nach 20 Minuten neuer Saison, hast du das Gefühl, das alles wieder wie immer und kaputt irgendwie.
Ja, aber es wirkt ja, man kann ja mal davon sprechen, kämpfen ist ja auch okay, es geht auch um Einsatz und werden wir später auch noch drüber reden, Intensität, aber man hat ja auch das Gefühl, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Also die waren ja so überfordert, dass das 2-0 war ja noch das Beste an dem Spiel.
Die Sache ist die Fans rufen immer, wir wollen nicht kämpfen sehen, wenn sie meinen, da passiert irgendwie nicht genug oder so, aber ich zu dem Kämpfen, ich glaube, die ganze Saison über, fast alle Spiele hat die Mannschaft gekämpft und wollte. Aber das, was du gerade sagtest, ist das Thema. Eigentlich müssten die Fans rufen, wir wollen euch spielen sehen, wir wollen euch spielen sehen. So, weil die Idee zum Spiel gefehlt hat. Ab der Mittellinie, ab dem, da war nach vorne nichts weiter.
Ich erinnere mich in dem Spiel wirklich nur daran, dass wir so hoch gepresst wurden, dass das Einzige war, unsere Spieleröffnung, Innenverteidigung, langer Ball auf Rehse. Und das wurde halt immer wieder abgefahren.
Ja, oder in der zweiten Halbzeit irgendwann kam Gröning.
Ja, aber ganz spät.
Ganz spät. Und der hat er nicht noch das Tor sogar gemacht?
Ja, der hat das gemacht und das.
Und er hat auch da vorne irgendwie so gepresst und der war der Einzige, der da irgendwie so und da dachte ich, boah, geiler Stürmer.
Ja.
Ja, so. Und den müsst ihr eigentlich viel häufiger jetzt sehen.
War ein Traumtor mit der Hacke.
Ja. Und das war dann das erste Auswärtsspiel. Ernüchternd.
Ja, es war ernüchternd und man hat sich dann halt bei dem Spiel, wie das lief, weil das 2-1 war wirklich das Beste am Spiel, das Ergebnis. Also ich fand, das war viel deutlicher auf dem Feld zwischenzeitlich.
Aber vom Willen, also nicht vom Willen, sondern von der Überzeugtheit, da gewinnen zu wollen und was dafür zu tun, nach vorne.
Na, ich war schockiert.
Das war ja kein groß anderer Kader von Gelsenkirchen im Jahr davor, oder?
Also, na doch, die haben schon einiges umgestellt, aber ich war halt schockiert davon. Es war jetzt ein Spiel, okay, kommen wir gleich noch zu den nächsten, aber ich war schockiert davon, dass wir anscheinend keine Antworten mehr hatten, kein Plan B. Also wo war denn der Plan B? Wir haben nur noch lange Bälle geschlagen und wussten uns nicht zu helfen. Das hat mich schockiert. Aber dann, gut, denkt man, na gut, Schalke, vielleicht, die waren jetzt so gehypt im ersten Spiel mit dem neuen Trainer und dann hat alles funktioniert. Gucken wir uns mal weiter erstmal.
Also für mich war Gelsenkirchen das Team, wo ich sage, die sind ein Jahr vorher fast abgestiegen, haben jetzt einen neuen Trainer, hatten keine Übermannschaft. Die wurden auch von den Experten jetzt nicht irgendwie krass eingestuft. Und wir sind schon fast so ein bisschen der Aufbaugegner gewesen für die Saison. Ja, und
das war ganz wichtig, wahrscheinlich auch für deren Aufstieg.
Ja, und schon da haben wir eigentlich gezeigt, dass wir vom Mindset nicht reif sind.
Ja, und auch vor allem keine Lösung hatten. Dann kam ja das Spiel gegen KSC, wenn du dich erinnerst. Ich glaube, es war 0-0. Aber wo am Ende hinten raus der KSC mehr Torchancen hatte. Und es war dann ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, wo man sagt, okay, jetzt musst du aber dann mal in einem Heimspiel auch ein paar andere Varianten zeigen. Aber wir haben auch wieder offensiv keine Durchschlagskraft.
Da war das nicht überhaupt insgesamt wieder so eine Fehlstartzeit? Also, komplett. Dass wir nach, weiß ich nicht, 4, 5 Spielen dachten, was war denn das Erste, was wir da gewonnen haben?
Hannover auswärts 3-0 über 3 Kontersituationen, wo Tjaak Ernst vorher 500-prozentige gehalten hat.
Naja, und vor allen Dingen war das nicht das erste Eichhorn-Spiel?
Das auch, ja. Genau. Oder ich weiß nicht, ob es das erste war, aber es war auf jeden Fall ein sehr starkes Spiel von ihm. Das Problem war, nach 5 Spielen ist man dann zu der Erkenntnis gekommen, okay, aber was haben die jetzt in der Vorbereitung gemacht? Das habe ich mich gefragt. Also ich habe damals ein Video gemacht, und natürlich sagt man, ja, man muss immer erstmal ruhig bleiben und warten. Aber für mich war dann zu dem Zeitpunkt klar, ey, wenn wir diese Ambition, die wir haben, dass wir hier von allen als Aufsteiger Nummer 1 genannt werden und wir wollen das durchziehen, dann musst du eigentlich jetzt den Trainer wechseln. Weil ich keine Veränderung zur Rückrunde gesehen habe. Und wir standen natürlich auch sehr, sehr schlecht in der Tabelle zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben gefühlt, da hatte man das Gefühl, auch wenn noch alles drin gewesen wäre, da schon den Aufstieg verspielt, weil wir die Vorbereitung nicht genutzt haben, um neue Dinge, neue Prinzipien, neue Abläufe. Es sah aus, als ob diese Mannschaft umschalten, okay, aber ansonsten das erste Mal Zusammenspiel teilweise.
Naja, also umschalten beinhaltet ja vom Defensiven ins Offensive.
Reagieren.
Und wo gehst du da hin ins Offensive, wenn du offensiv gar nicht weißt, was du machen sollst?
Naja, es beinhaltet vor allem, dass der Gegner erstmal spielen will. Also, dass du die Kontrolle, also was heißt Kontrolle, aber zumindest das Agieren dem Gegner überlässt. Und dann gab es so ein Spiel gegen Elversberg, die ja im Übrigen fast komplett den Kader einmal auf links gedreht, plus ihren...
Also mussten sie, weil viele
mussten
nach Frankfurt und weiß ich wohin gegangen sind.
Genau. Und dann...
Trainer weg,
der diesen Verein in dem Sinne so gemacht hat, dachte man von außen. Und dann kommen die zu uns ins Olympiastadion, wir verlieren nur 2-0, aber das war ein Klassenunterschied zu dem Zeitpunkt. Und da war für mich persönlich so was ist jetzt im Sommer passiert? Auch dann wieder, gab natürlich wieder Gründe. Wir hatten Verletzte. Einige. Zum Beispiel in Paul Seguin, der ja immer dann gesagt wurde, der ist ganz, ganz entscheidend für Stefan Leite. Es war ja auch sein Wunschspieler. Und wenn der kommt, dann wird es auch anders aussehen. Dann sind wir auch nicht mehr so unter Druck im Aufbau und dann sieht das spielerisch auch ganz anders aus. Der kam dann irgendwann.
Und spielerisch sah es dann auch besser? Kurz danach anders aus oder nicht besser oder nicht.
Ein bisschen besser wurde
also
schon.
Wir haben auf jeden Fall eine Siegesserie gehabt. 6 Spiele, Wahnsinn zu 0.
Ja, und mit Pokal sogar 7.
Und das waren eine Serie, die wir als Hertana so gar nicht kennen.
Nee, die kannte man so nicht. Das war auch ein schönes Gefühl.
Aber waren es denn bessere Spiele? Und haben wir auf einmal das Fußballspielen gelernt? Hatten wir einen Plan B? Hatten wir einen Plan C oder sowas?
Also aus meiner Sicht war es damals so, ich war ja damals auch schon der Miesmacher, sage ich mal. Das musste ich mir dann immer von vielen anhören.
Also aus meiner Sicht der Realist.
Ja, also ich habe diese Spiele gesehen und es hat mich auch einerseits, freust du dich natürlich, andererseits habe ich halt in den Spielen gesehen, dass wir uns teils schon verbessert haben, auch durch Seguin, ne, weil man dann auch mal bei höherem Gegnerdruck übers Zentrum eröffnen kann und nicht direkt einen langen Ball schlägt und dann eben ein bisschen mehr Spielkultur da reinkommt im eigenen Ballbesitz. Aber es war, und da könnt ihr wirklich nochmal nachgucken, nahezu in jedem Spiel so, dass vieles zusammenkommen musste. Also wir mussten immer in Führung gehen. Es war nicht so, dass wir irgendwie Spiele gedreht haben oder so, weil wir spielerisch so stark geworden sind, dass wir da Widerstände durchbrechen konnten, sondern wir mussten in Führung gehen, weil was ist dann passiert? Der Gegner musste ein bisschen mehr das Spiel machen und wir konnten wieder kontern. Und so haben wir die Spiele gewonnen. Und es war eigentlich fast in jedem Spiel so, dass der Gegner genug Chancen gehabt hat, um das Spiel, also dass das Spiel auch eine andere Richtung hätte verlaufen können.
Ich erinnere mich an Spiele gegen Düsseldorf, letzte Minute oder so.
Ja, Krattenmacher, Traumtor.
Dann hatten wir irgendwo ein Abseitstor für einen Gegner, was nicht gegeben wurde.
Im Pokal, Diego Demme, eigentlich Elfmeter gab es dann vorher.
Nee, war das nicht auch ein Ligaspiel? War das nicht auch Düsseldorf oder so, wo es dann 1-1 gewesen wäre, aber dann haben sie es nicht gegeben? Oder
kann sein.
Irgendwie so, also es waren so einige Spiele bei, die wir auch wirklich so Hauruck lala gewonnen haben. Ja, also es war nicht überzeugend, 6 Spiele in Serie zu... Überzeugend war nur das Spiel gegen Kaiserslautern, wo wir wirklich... Wow!
Da waren wir mit Abstand die bessere Mannschaft. Das sah auch aus wie ein Klassenunterschied, aber ansonsten war es wirklich immer so, wir haben knapp gewonnen. Und dann kommen ja immer viele, die so sagen, naja, wenn du ein Aufsteiger sein willst, ein Top-Team muss auch mal so gewinnen. Das ist ja auch fair. Ja, stimmt, aber... Wenn du nur so gewinnen kannst, dann wird es halt schwierig, weil dann ist es halt recht unwahrscheinlich, dass du 70% deiner Spiele gewinnst, wenn immer so viel zusammenkommen muss. Und wie gesagt, das ist nicht...
Machen wir uns nicht vor, es war auch ganz viel individuelle Qualität, die einfach mal dann irgendwie da war und das Tor gemacht hat. Ja, was auch wichtig ist. Und wenn du ganz krass bist, gewinnst du damit auch eine Saison, aber Hertha eben nicht. Also da hat es die Saison mit der individuellen Qualität im Umschaltspiel nach vorne hat es nicht ausgereicht. Punkt.
Ja, viele haben ja dann auch immer gesagt, uns fehlt einfach nur der Goalgetter. Wenn du da den 20-Tore-Mann hast, dann wird es klappen. Aber da muss man auch dazu sagen, dass Kownacki ja schon mehrfach bewiesen hat, dass er 15-plus-Tore machen kann in der zweiten Liga. Klar, der war auch öfter mal verletzt oder gesperrt. Aber wir haben den ja, wenn wir ehrlich sind, hat er doch bei uns nie richtig funktioniert.
kann ein Stürmer bei uns überhaupt richtig funktionieren? Also dann haben wir Schuler spielen lassen. Ich bin jetzt von Schuler persönlich nicht überzeugt. Ich hätte gerne mehr Gröning gesehen. Gab anscheinend irgendeinen Grund, warum er auf ihn quasi so gut wie gar nicht gesetzt hat. Also,
weil Schuler ein Umschaltspieler ist.
Ja.
Und schnell.
Aber also er hat jetzt den Ball nicht groß festgemacht, naja, vorne bei langen Bällen. Er hat den auch nicht verteilen können. Der geht immer überall irgendwo hin. Ja, so. Und er hat jetzt ein paar Tore geschossen und so weiter. Und dann sind viele von den Positivleuten, die auch, ich sag mal, ein Leben lang an Dardai festhalten würden, immer sofort hell auch begeistert, weil die haben ja 8 Tore gemacht. Aber in welchen Spielen, zu welchen Zeitpunkten und so weiter. Für mich war Schuler und ist Schuler auch jetzt nicht ein Stürmer, den ich gerne als Stürmer Nummer 1 da vorne sehen möchte.
Das stimme ich dir auch grundlegend zu. Ist ein sehr, sehr, finde den sehr, sehr sympathisch. Der hat seine Stärken, aber man wünscht sich natürlich, wenn du einen Top-Kader hast, was anderes. Aber wie gesagt, wenn du es mit dem Kovnatski halt nicht hinbekommst, dein Spiel dahingehend auszurichten, den so einzusetzen, dann wird es halt auch schwierig, weil viel mehr Qualität kannst du dir halt, also kannst du halt kaum bekommen, außer du entwickelst sie selbst, was wir ja meistens auch nicht tun. Naja, auf jeden Fall hatten wir diese Siegesserie, fand ich schon trotzdem, also ich.
Pokal und dann hatte man irgendwie so das Gefühl, oh, was passiert denn hier? Das ja könnte sich jetzt vielleicht doch in eine positive Saison wandeln, auch wenn man vielleicht nicht das Gefühl hatte, dass wir jetzt spielerisch überzeugen oder so, aber wir gewinnen, wir ziehen die Spiele.
Na, Leite meinte ja dann auch so, das muss Normalität werden, womit er ja auch recht hat, ne? Weil wenn du aufsteigen willst, muss
schlecht,
das...
Schlecht gealterter ja, Witz eigentlich, ja, muss Normalität werden.
Ja, aber muss es ja, wenn du
also du hattest danach willst, jedenfalls 3 Spiele bis zum Saisonende, die wir nicht mehr gewonnen haben. Was war denn das? Wir haben, glaube ich, 3-3 in Fürth gespielt, wo wir zweimal führten und dann doch nicht gewonnen haben. Ja. Wir haben was gegen Magdeburg?
Magdeburg zu Hause 2-0.
Verloren, ja, gegen Magdeburg. Magdeburg, ja, anders als eigentlich ein Absteiger.
Kann man mal verlieren, aber trotzdem.
So, und dann hat man noch ein Spiel.
1-1 gegen Bielefeld. Und ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, auch neben Leite hat ja auch Görlich auf der MV damals betont, dass wir Spitzenleistung immer bringen wollen. So, also ist jetzt nicht zitiert, aber so in dem Sinne. Ne? Und dass das Top-Team halt so agiert und dass diese 7 Siege uns noch nicht reichen. Und auch das ist ja in dem Sinne total schlecht gealtert.
Den Anspruch nach oben gehoben. In der Winterpause. Ich zitiere, er hatte brutale Lust oder er spürte brutale Lust auf Leistung, ja, im Trainingslager. Das hat er gespürt. Und ich glaube, er wollte da in dem Moment auch so ein bisschen die Führungsrolle übernehmen und so ein Mindset setzen, wohin es gehen soll.
Darf ich nochmal ganz kurz auf Bielefeld eingehen?
Klar.
Bielefeld ist für mich ein sehr interessantes Spiel. Also das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht habt ihr, die Zuhörer, eine andere, aber meine Meinung, das zeigt sehr gut, wie irgendwie bei uns die Idee vom Fußball verankert ist, was unser Mindset ist und auch, was mich extrem stört, nämlich dass Spiele immer komplett anders gesehen werden, als ich sie sehe. Da haben wir ja 1-0 geführt und haben dann erstmal den Gegner ein bisschen machen lassen, der überhaupt nichts auf die Kette bekommen hat.
Also ein bisschen machen lassen? Haben wir nicht einfach das Spiel eingestellt eigentlich mehr oder
weniger? Ja, aber der Gegner hat auch wirklich nichts auf die Kette bekommen, so bis zur 75. Minute, wo sie ein bisschen mehr gedrückt haben. Und dann gab es eine rote Karte und da können wir uns drüber streiten, ob das wirklich eine rote Karte war für Toni Leistner. Wir haben dann ganz spät noch das 1-1 bekommen durch ein Traumtor von Russo. Und im Nachgang habe ich mir alle Interviews und so weiter angehört und dann wurde natürlich, es ist ja auch okay, du bist nach dem Spiel sauer, aber es wurde alles auf die rote Karte geschoben. Also das ist für mich so sinnbildlich, weil gar nicht erkannt wurde, ey, wenn du ein Spitzenteam bist, zu Hause bisher gegen Bielefeld spielst, die in einer schlechten Phase waren, die eine katastrophale erste Halbzeit gespielt haben und du 1-0 führst, dann musst du aufs 2 und aufs 3-0 gehen. Und dann habe ich die Interviews gehört und auch alle Spieler und Trainer, die waren sich dann so einig und haben gesagt, naja, nach dem 1-0 kann man ja den Gegner erstmal kommen lassen. Dachte ich mir, aber wieso? Wenn du 1-0 gegen eine verunsicherte Mannschaft zu Hause spielst, dann musst du doch aufs nächste Tor gehen und nicht den Gegner erstmal kommen lassen. Warum? Weil wir eben wieder kontern wollten, was uns aber nicht gelungen ist. So, dann kassierst du das 1-1 und es kann ja sein, dass es auch an der roten Karte lag, aber das ist für mich so ein Grundproblem der Gesamtsaison. Schieb doch, also versuch doch nicht immer alles nach außen zu schieben, warum es nicht klappt, sondern guck doch auch mal, was bei dir vielleicht strukturell nicht richtig läuft. Warum, lass es doch gar nicht erst dazu kommen, ja, dass von außen etwas dafür sorgt, dass du nicht gewinnen kannst.
Ja, Du musst, wenn du aufsteigen willst, aus meiner Sicht, ich bin kein Fachmann, will ich mir auch gar nicht, anmaßen, aber als so Fußballfan und das, was ich sehe, habe ich das Gefühl, du musst dann auch Fußball spielen wollen und du musst auch nach vorne spielen wollen, du musst Tore machen wollen. Ich habe jetzt irgendwo, weiß nicht, ob bei dir oder in einem anderen Forum oder so, 30% der Tore müssen durch Standards fallen offensiv in so einer Aufstiegssaison oder sind im Schnitt durch Standards in so einer Aufstiegssaison. Wir haben seit 2 Jahren kein Freistoßtor geschossen, habe ich irgendwo gelesen.
Also sagen wir mal so, es kommt immer auf deine Spielweise an. Elversberg ist jetzt aufgestiegen und gehörte zu schwächeren Mannschaften, was Standards angeht. Immer noch besser als wir, möchte ich betonen, aber zu den schwächeren Mannschaften. Es kommt halt auf deine Spielweise an. Wenn du eine Mannschaft bist, die nach vorne hauptsächlich über Umschaltmomente kommt, dann musst du natürlich Standards, musst du da top sein, weil du willst ja in Führung gehen und reagieren können. Ne? Dann musst du da Nonplusultra sein. Wenn du eine Mannschaft bist, die ganz viel über spielerische Aspekte kommt, dann musst du vielleicht nicht die beste Mannschaft in Standards sein, kannst trotzdem aufsteigen. Aber in unserem Fall wäre es schon wichtig und wir sind trotzdem leider ein sehr, sehr schwaches Standardteam.
In Freistößen, wie gesagt, 2 Jahre und in Ecken habe ich irgendwie 150 oder 141 Ecken, ein Tor oder 2 Tore und davor waren es irgendwie 800 Ecken und kein Tor. Also irgendwie.
Also wir sind Tore nach Ecken jetzt in der gesamten Saison auf Platz 17. Ich glaube, das ist schon relativ aussagekräftig. Ja. Und bei Freistößen sind wir auf Platz 9 insgesamt. Das ist ja noch okay, aber es reicht doch einfach nicht. Es ist auf jeden Fall nicht ansatzweise top. Es ist eigentlich eher...
Ganz kurz, Freistöße, die wir bekommen haben, aber nicht Freistöße, die wir...
Doch, weil wir ein paar aus dem Halbfeld halt. Also keine direkten Freistöße, sondern Freistöße von Seguin wie hier.
Okay, die dann irgendwie und so abgeblückt und dann rein.
Genau,
oder so.
Kopfballtor dann oder so.
Ja, okay.
Aber insgesamt gebe ich dir da absolut recht. Und dann kam diese Winterpause, wie du gesagt hast. Und wir haben natürlich gesagt, ey, wisst ihr, was richtig gut ist? Stimmt ja auch. Wir können reinstarten, wir sind Verfolger und wir haben alle direkten Duelle direkt.
Ja. Und dann Auftaktprogramm war eigentlich okay, wir haben es in der Hinrunde nicht gut hingekriegt. Wir hatten wie viele Punkte? 28 oder irgendwie sowas?
Ja.
Beide so. Okay, wir brauchen jetzt mehr und jetzt Rückrunde, wir haben Gelsenkirchen vor der Brust, wir können gleich loslegen. Auf geht's, jetzt geht's los.
In Gelsenkirchen war ja dann auch so ein Spiel, was Mut gemacht hat, weil das war wirklich richtig gut. Nur 0-0, das war Pech, weil wir haben wirklich, waren die deutlich bessere Mannschaft.
Ja, aber es ist Pech, wenn du dann letztlich doch wieder kein Tor machst. Also du 12-mal, 30-mal, keine Ahnung, daneben und so und so. Aber du letztlich nicht triffst. Ist es dann Pech oder ist es dann Unvermögen, fehlende Kaltschnäuzigkeit? Damals hieß es unter Kürstenzeiten Staubsauger-Vertreter-Mentalität, dass du das Ding reinmachen musst. Ja,
ja, also es ist dann Pech, wenn es vereinzelt vorkommt und die anderen Spiele du dann aber genauso bestreiten kannst und dann würdest du sie ja gewinnen. Also wenn du 90% der Spiele so bestreiten würdest, würdest du sie ja wahrscheinlich gewinnen. Ne? Und 1 von 10 gewinnst du dann halt nicht. Dann kam aber das Spiel auswärts beim KSC. Das war so ein Zwischenspiel zwischen diesen ganzen direkten Duellen.
2-2, wa?
Genau. Und das war ja dann wieder nicht gut.
Vielen Kindern und sogar bei Freunden an der Stelle ganz kurz off-topic, aber wir sind empfangen worden von der Fanbetreuung beziehungsweise von Volker und dem Fanhaus dort in Karlsruhe. Richtig toll, auch mit den Supporters, mit Matt und so Kontakt gehabt und wir waren mit ganz, ganz vielen Mädels da. Danke nach Karlsruhe für diese tollen Erlebnisse und ihr seid natürlich in der kommenden Saison auch wieder in Berlin herzlich eingeladen zu kommen. Aber kommen wir zurück zum Hauptthema, Rückblick auf die Saison. KC 2-2, hatten wir nicht auch geführt? Weiß ich gar nicht, ist auch egal, 2-2.
Es ist auf jeden Fall dann zu wenig einfach, ne? Weil du weißt ja dann, okay, danach kommen noch mehr direkte Duelle, so ein KC-Spiel musst du dann gewinnen. Haben wir aber eben nicht. Dann kamen noch weitere direkte Duelle gegen Darmstadt. Brauchen wir jetzt nicht alles im Detail besprechen, aber wir haben sie halt nicht für uns entschieden. Das Spiel in Elversberg haben wir 3-0 gewonnen.
Damit hast du übrigens gerade beide Spiele angesprochen, in denen ich die Saison nicht da war. Also Darmstadt und Elversberg. Ansonsten war ich bei allen Heim- und Auswärtsspielen und Pokalspielen dabei. Und habe mir das alles angeguckt. Genau, in Elversberg.
3-0 gewonnen, aber auch da wieder. Bis zu unserem Tor in der 41. Minute, war übrigens ein Freistoß von Seguin und Clemens dann, hatten wir keinen einzigen Abschluss. Ja, das ist nicht schlimm. Wir haben am Ende 3-0 gewonnen. Kannst du sagen, okay, aber es hat mich sehr vieles an dieses Hinspiel in Hannover erinnert. Es ist halt schwer, das dauerhaft so durchzuziehen, wenn das der Gegner, der hatte jetzt auch keine Mega-Chancen, aber die haben das Spiel bestimmt. Die waren bis zu
den... Die Herthaner sind aber geblitzdingst, weil der Toni Leistner hat in diesem Spiel ein Tor gemacht.
Stimmt. Ja,
und danach hat er einen Purzelbaum gemacht und einen Pistolero und dann ist alles gut, dann ist die Saison gerettet.
Richtig.
Dann ist alles gut, dann sind alle Blitzdings weg. Keiner weiß mehr. Und die Spiele davor und dieser Fehlstart auch in die Rückrunde, man muss es ja einfach auch so benennen, war dann einfach, ey, wir haben in Elversberg gewonnen. Wie krass. Ja, okay, wir haben vorher, glaube ich, 16 Tore in Serie gegen Elversberg kassiert, heim und auswärts und so weiter. Aber wir haben 3-0 in Elversberg gewonnen und die Sonne schien und Leistner macht Tor.
Genau, und dann kam noch ein Punkt, und den finde ich auch noch ganz wichtig anzusprechen, weil wir ja vorhin auch schon mal über Mindset gesprochen haben, dann möchte ich mal deine Meinung wissen. Dann kam das tolle Pokalspiel gegen Freiburg.
Ja.
Ja, und also du hast es bestimmt mitbekommen, also wir haben dann verloren, das hast du auf jeden Fall mitbekommen, aber im Elfmeterschießen, es war eine super Leistung.
Clemens, glaube ich, verschossen.
Genau,
ne? Ja.
Und Cuisance, aber es war eine super Leistung und ey, es war richtig anstrengend und dann hatten wir aber ganz normal 3 Tage später unser wichtiges Heimspiel gegen Hannover. Ja, und wieder mal ein Spiel, was wir gewinnen müssen, weil wir sind ja die Verfolger. Im Vorhinein, in den PKs, wurde schon die ganze Zeit davon gesprochen, ja, dass das ja für einen Nachteil ist, weil Hannover ja nicht im Pokal gespielt hat und wir 120 Minuten in den Knochen haben. Und nicht nur das, wir haben ja auch noch verloren. Also sag mir mal bitte, wie das bei dir ankommt.
Also PKs allgemein, wenn du dir vor der Saison, oder nicht vor der, vor dem ersten Pokalspiel Preußen-Münster die Pressekonferenz angeschaut hast, da hattest du ja das Gefühl, du spielst nicht gegen Preußen-Münster, sondern gegen Real-Münster. Ja, gegen Münster United oder keine Ahnung. Also das war ja, wir haben laut Leitl, glaube ich, das schwerste Los gezogen. Ja? Ja, aus dem Amateurtopf haben wir das schwerste Los gezogen. Das stimmt, weil die sind aufgestiegen und waren halt kein Amateurligist.
Nee, die sind nicht abgestiegen.
Oder nicht abgestiegen, war jedenfalls kein Amateurligist à la irgendwie Minihausen. Ja, so.
Bomatia Worms.
Genau. Aber das sind eigentlich alles Presse-Statements, Öffentlichkeitssachen, wo ich das Gefühl habe, so machst du ein Team auch nicht stark, sondern gibst eher schon so ein bisschen Ausreden. Du hast eher schon so ein bisschen alles bereit gemacht, warum es nicht funktionieren könnte. Ja, und nicht das Mindset so, wir gehen hier durchs Feuer, wir gehen hier, ist egal. Also es gibt eigentlich nichts, was uns auffällt und wir machen jetzt hier. Vielleicht bin ich da zu...
Nee, aber
offensiv im Denken, aber also so einen Trainer möchte ich eigentlich gerne haben, der die Spieler den Rucksack gibt mit allem, was sie brauchen, um dann loszugehen. Und wenn keine Sachen drin sind, dann zumindest Mut. So.
Ich sehe das genauso. Ich meine, sagen wir es mal andersrum. Er ist natürlich näher dran, weil er die Trainingseinheiten durchführt und auch weiß, vielleicht sind die niedergeschlagen und so. Aber wenn ich als Trainer das vorleben soll, warum kann ich denn so ein Spiel wie gegen Freiburg? Natürlich ist man frustriert, man hat es verloren, aber das Geschäft geht ja nun mal weiter. Und warum kann ich das denn nicht als positiv annehmen? Eine Mannschaft, die so toll spielt, haben wir über 120 Minuten mitgehalten.
Die jetzt im Europapokalfinale spielt, da wusste man damals noch nicht. Aber das ist doch...
Kann man da nicht eher sagen, ey, okay, das Elfmeterschießen ist doch eh 50-50 am Ende. Kann ich da nicht eher sagen, boah, also den Drive jetzt, ist so enttäuschend, wie es jetzt war. Aber den Drive und dann wird auch Hannover bestimmt was.
Ja, aber das ist ja eben das Thema, dass wir immer dann defensiv und das sehe ich in der gesamten Vereinskultur gerade so. Ja, Kommunikation ist einfach gar nicht unsere Stärke. So, und intern, ich habe ja ein bisschen auch Kontakt zu Mitarbeitenden und so weiter, habe ich einfach allgemein das Gefühl, Kommunikation ist immer schwierig, defensiv, zurückhaltend, abwartend, erklärend. Und wenn ich da was anspreche für Projekte, die wir machen bei 1892 Hilft, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen
auf Box,
habe ich immer das Gefühl, wenn wir da was ansprechen und das ist ein bisschen was ein schwieriges Thema, ja, dann geht man nicht mehr in den Kontakt oder dann ist man irgendwie der das Problem anspricht oder also weißt du, was ich meine? Und so habe ich das im Verein halt als Gefühl, dass wir da insgesamt uns kommunikativ falsch entwickeln. Vom Trainer, aber auch in viele andere Richtungen.
Das sind ja zwei Sachen, die du da ansprichst, die sehr wichtig sind, finde ich, weil das ja auch eine gewisse Aussagekraft hat. Es gibt einmal die Kommunikation, die wir so als Fans sehen. Das sehen wir anscheinend beide genauso. dass man da im Vorhinein immer schon sein Scheitern entschuldigen will quasi, damit es dann vielleicht nicht so hart ist. Aber ich glaube, das ist eine völlig falsche Herangehensweise.
Ja, dass du dich dann auch dafür nicht verantworten musst, weil genau. Du hast ja vorher schon
gesagt, es könnte sein, dass es nicht klappt, weil deswegen. Aber das pflanzt sich natürlich auch ein, weil so leer wirkten wir dann auch. Ja. Und das passt auch, finde ich, wiederum gar nicht dazu, dass man vor der Saison gesagt hat, man will die fitteste Mannschaft der Liga werden. Aber das mal nur so, weil ich erwarte von Profispielern schon, dass die mit 3 Tagen Abstand auch 120 Minuten, egal wie anstrengend das war, das geht.
Eishockey-WM, also wenn du dir die Spiele anguckst und dann, egal.
Vergleich nicht Fußball mit Eishockey, aber bleib doch dabei, die wollen doch alle ganz hoch hinaus, die Spieler. Na, wie ist es denn bei Bayern? Da spielst du nur englische Wochen. Natürlich wird da auch mal rotiert und so, keine Frage, aber das ist ja auch eine Sache von Trainingssteuerung. Wenn ich spiele, okay, dann trainiere ich dafür den Tag dann nicht so hart und den aber Tag
nach
danach.
Nach wie vor glaube ich eigentlich, dass die Spieler gelaufen sind und wollten und
das
machten und so weiter.
Ja? Das sage ich auch.
So, es fehlte am Handwerkzeug, nach vorne zu kommen. Ja, und wenn du dann nicht die letzten Prozente über Mindset rausholst und Kommunikation und die Spieler stark redest, sondern sie in Pressekonferenzen, du kannst fast alle Konferenzen, Pressekonferenzen oder viele übereinander legen und du hörst immer relativ dasselbe, ja.
Nochmal zum zweiten möchte ich auch nochmal drauf eingehen, bevor wir gleich zu einem absoluten Tiefpunkt kommen dann. Also wir haben Hannover dann verloren, 2-3 Mal wieder übrigens das Ergebnis knapper als das Spiel war. Also das Spiel war, wir waren eine Klasse schlechter als Hannover, in allen Belangen, vor allem eben von der Idee her. Also da konnten wir einfach nicht mithalten. Und das lag auch nicht daran, dass wir, wie du sagst, ich finde nicht, dass es daran lag, dass wir weniger fit waren. Das haben die Laufwerte auch teilweise gar nicht wiedergegeben, sondern wir waren einfach unterlegen, fußballerisch, ja. Und was du eben gerade auch noch gesagt hast, Kritik, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, weil ich merke das natürlich, weil ich bin sehr, sehr kritisch bei Hertha, weil es mir halt wichtig ist.
Ja, aber nicht, du weil versuchst ich die runtermache. Also zu füttern mit belegbaren Inhalten.
Genau, weil meine Intention ist, inhaltlich, ich möchte ja das Beste und wenn ich Sachen sehe, wo ich sage, okay, ich glaube, das entwickelt sich in eine falsche Richtung, dann möchte ich das ansprechen. Aber was du gerade gesagt hast.
Uns geht es ja nicht darum, das schlecht zu reden,
nein.
Weil wir jetzt irgendwie, sondern uns geht es darum, unseren Verein besser zu machen. So, und das sehe ich bei dir in jeder Folge, dass du das versuchst, fast schon verzweifelt manchmal zu erklären, denen, die dann wiederum sagen, oh, aber ist doch alles gar nicht so schlecht. Und
ich glaube, das ist, weil du das gerade angesprochen hast, im Verein, und wir sind ja auch Fans, wir sind auch im Verein, wir sind alle Mitglied und e.V. etc. Ich glaube, das ist natürlich jetzt nicht so clever, die Fans teilweise zu kritisieren, man kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber dieses denjenigen, der Dinge kritisiert, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich da immer richtig liege, aber wenn jemand Sachen kritisiert, dann geht es doch darum, okay, könnte er vielleicht inhaltlich damit recht haben? Und wenn nicht, warum denn nicht? Aber nicht dann mit Scheinargumenten kommen, sondern es gibt ja genug Gründe, zu dem Zeitpunkt auch inhaltlich zu kritisieren. Was sind denn sachlich die Gegenargumente dazu?
Also das A und O ist Kommunikation.
Ja.
Und natürlich Kommunikation auch, ich sag mal, ein wie Tennis ein bisschen auf Argumente zu reagieren und nicht auf irgendwas ganz anderes, sondern auf Inhalte.
Genau, das meine ich, weil das ist dann für mich eine Ausrede. Und wenn ich zum Beispiel, also ich merke das dann
das
halt.
Das eine ist die Ausrede, dass man auf die Inhalte nicht eingeht, sondern irgendwie was ganz anderes hinstellt. Oder, und das habe ich bei Hertha ganz oft im Gefühl gerade, in der Zusammenarbeit leider, dass halt gar nicht mehr reagiert wird. Ja, das ist dann halt einfach so. Und das, wenn ich das, um zurück zur Mannschaft zu kommen, den Bogen zu spannen, vielleicht noch abschließend, mir geht es hier dabei nicht darum, irgendwas schlecht zu reden, sondern wirklich immer als Hertaner zu sehen, wie können wir besser werden. Als Verein, als KGA, als EEV, als wir Hertaner.
Es soll ja wirklich eine konstruktive Kritik sein.
Absolut.
Und wie gesagt, wenn es da Gegenargumente gibt, die sachlich sind und nicht von dem Inhalt ablenken, dann ist ja auch okay.
Dann lasst uns drüber reden.
Genau. Und das meine ich eben auch bei der Mannschaft, und ich will damit gar nicht die Fans im Allgemeinen so kritisieren, sondern ich meine damit, vielleicht müssen wir insgesamt da auch kritischer sein, weil dieses, ich hab wirklich, kannst mir glauben, ich lese so unfassbar viel Zweitliga-News, ich gucke so viele Spiele und das wird uns immer dieses extrem toxische Umfeld attestiert, ja, warum es auch so schwer hier ist. Das ist nicht der Fall.
Was ist denn das toxische Umfeld? Dazu sollten wir vielleicht mal eine extra Folge machen, was hier die Medienlandschaft betrifft und
das
so weiter. Ich finde, wir haben Medien, die sind so soft zur Hertha. Also wenn ich würde mir manchmal wünschen, dass die Medien da viel kritischer sind und viel, also jetzt fängt der Schwitzki langsam langsam an, so ein bisschen kritischer zu werden, aber der war ja lange Zeit auch...
Auch andere mittlerweile, jetzt eine Morgenpost.
Ja, Morgenpost, Paul Gorgas und so, auch Grüße an alle.
Ja. Ja,
aber seid einfach bitte ein bisschen kritischer im Sinne von, wir wollen das verbessern. Ja, also woran liegt das? Und geht auf die Pressekonferenzen und lasst uns nicht so...
Weniger hoffen und mal mehr wirklich, guck mal, Kai hat das doch gesagt, ja, und das meinte er sicherlich auch komplett ernst und das war aber genau der richtige Ansatz eigentlich auch, nie müde sein, den Finger in die Wunde zu legen und wenn es dann halt so wird, dass man das Problem ist, weil man den Finger in die Wunde legt, dann läuft was wirklich falsch. Ja, weil dann hast du keine Ahnung.
Wenn wir an der Stelle sind, läuft wirklich was falsch. Ich habe das Gefühl, dass es gerade wirklich falsch läuft. Wir müssen gleich weiter zum Saisonrückblick kommen. Ja. Aber an der Stelle, die Zuschauerzahlen sind rückläufig. Die Kommunikation für uns ist mit Hertha immer schlechter geworden. Ja? Und diese Saison habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass wir wirklich aus dem Bundesliga-Umfeld abgestiegen sind. Wir sind kein Bundesligist mehr, der nur aus Versehen in die zweite Liga gekommen ist. Wir sind in der zweiten Liga Durchschnitt. Nicht mal mehr obendran. Der HSV hat wenigstens irgendwie dritter Platz, knapp an der Relegation gescheitert, bla bla bla. Ja? So. Aber wir, der beste Platz war jetzt was? Platz 7? Platz 6?
Platz 6 war der beste Platz, seit wir abgestiegen sind, egal an welchem Spieltag.
Ja, und das ist doch Hertha BSC letztlich eigentlich, hatten wir doch anderes erwartet. Und jetzt ist es wirklich, wir sind Mittelmaß zweite Liga. Und dass wir da wirklich auch Sorgen uns machen müssen um Hertha BSC langsam. Ja, also guck dir an, wie das Sponsoreninteresse ist. Mit Checker24, die jetzt irgendwie in der Presse vernehmen nach,
was auch immer da ist, ja. Aber alleine diese Situation, von welchen Sponsoren kommen wir, ja, welche mussten wir annehmen?
Wir hatten mal Continental und Adidas als Trikot und heute sind wir bei
Crazy Buzzer
und Castore und ja.
Ja, und das ist wirklich, finde ich, eine ernste Situation, weil ich als Fan, okay, es gibt ja unterschiedliche Fans, ich bin ein Fan, der schon immer schnell hoch hinaus will, das kann man dann vielleicht auch kritisieren. Deswegen,
ja, ist es schnell oder ist es, das will ich gar nicht so richtig, ich gucke ja so ein Drittel deiner Sendung, würde ich sagen, ja, aber du unterfütterst das und wir wollen doch nichts Unnormales. Meinetwegen, ja. Wenn wir mit 10, 20 Berlinern da spielen und in der zweiten Liga und der Anspruch ist nicht, dass wir, sondern dann kann ich damit leben. Aber ich will eine Entwicklung sehen. Und wenn wir den teuersten Kader haben.
Ja, das ist es.
So, eben. Und Ausnahmespieler wie Rehse und so weiter. Ja, und dann kriegen wir es nicht hin, irgendwie unter den Top 3 zumindest zu kratzen. So, dann muss ich da was sagen dürfen. Und wenn ich dann was sage oder du dann das kritisierst, und das schon nicht ja erst seit letzter Woche, sondern seit dem, weiß nicht, 5. Spieltag oder 8. Spieltag, ja, dass du von der Spielidee redest. Ja, so. Und dass das so gar nicht wahrgenommen wird oder gar nichts, also die...
Ja, also ich muss da, also das ist es nämlich der Punkt. Also du hattest ja zwei Möglichkeiten nach dem Abstieg. Der Abstieg, katastrophale Finanzsituation, also was kannst du machen? Entweder hätte ich für falsch empfunden, ja, du sagst, okay, guck mal, du hast jetzt überspitzt gesagt 20 Berliner, aber wir setzen komplett auf Jugend, weil wir ganz schnell Schulden abbauen, denn das haben andere Vereine in der zweiten Liga nämlich auch geschafft, dann geht es vielleicht nicht direkt hoch und vielleicht sind es 5 Jahre in der zweiten Liga, aber wir gesunden.
Und du kommunizierst das und dann ist das okay. Und ja. Ich glaube nicht, dass die Herthaner dann sagen, boah, unser Anspruch ist hier, sondern dann würden, glaube ich, viele sagen, okay.
Ich hätte wahrscheinlich schon, also ich persönlich hätte wahrscheinlich so kritisiert und gesagt, ich glaube, das wäre besser, man versucht lieber ganz schnell wieder hochzukommen, aber egal. Das wäre ja ein Weg, wo man sagt, okay, damit sagt man ja heutzutage mal, committet man sich.
Aber guck dir mal an, in der Saison fand ich die Fans, also ich bin bei fast allen Auswärtsspielen dabei gewesen, so, und es gab viele Situationen, heim, auswärts, die nicht so geklappt haben, wo die Fanszene, Ultras, cool geblieben sind, wo ich dachte, boah, eigentlich ist hier Potenzial zum, könnte knallen, aber nee, waren cool. Ich glaube, dass die Fans und die Mitgliedschaft und so weiter, Mitgliederversammlung war ja relativ ruhig.
Ja.
So, also wir sind eigentlich gechillt. So, ja.
Ja.
Das will ich damit sagen. Also, dass wir nicht erwarten, dass die Bäume ausreißen. Nee. Aber so ein bisschen mehr erwarten würde ich halt schon.
Nee, und das ist eben diese Konsequenz. Entweder ich gehe diesen Weg, wie du gerade gesagt hast, oder ich gehe den Weg und habe den teuersten Kader der Liga, dann muss ich es aber auch einfordern dürfen.
Genau.
Muss ich es einfordern
und
dürfen.
Dann auch, wie sagt man, Konsequenzen für Situationen, die dann nicht erreicht wurden. Leistungsprinzip. Absolut.
Ja, das, was ja Görlich selber gesagt hat. Und deswegen, ich war ja auch zum Beispiel einer, habe ich dir ja auch immer gesagt, das, was Görlich am Anfang gesagt hat, das finde ich ja super. Leistungsprinzip, das muss bei uns einkehren, aber es ist nicht eingekehrt. Und was sind die Konsequenzen aus? Wir greifen jetzt schon ein bisschen vor. Aber
lass uns mal auf die letzten sechs Spiele. Also nee, eigentlich Paderborn.
Das müssen wir noch kurz machen. Weil Paderborn ist eine der Mannschaften, die uns mal wieder den Spiel...
Also Paderborn 5-2 haben wir verloren.
5-2 haben wir verloren. Ich will noch mal eine Sache nachprüfen, parallel. Wir haben 2 zu 5.
Du kannst gucken. Ja. Ich stand in Paderborn mit Stefan aus der Schweiz. Waren wir da im Oberring, in diesen drei Sitzreihen Oberring. Ganz, ganz, ganz süß. wir haben zum Rauchen musstest du da rausgehen. Dann haben wir Paderbornerin getroffen, mit der gesprochen. Und die hat gesagt, wir sind so schlecht drauf und wir kriegen ja eigentlich gar nicht so richtig hin und so weiter. Und die war eigentlich total negativ und hat uns so, haben wir eigentlich schon fast gewonnen. Und dann kommt dieses 5-2 da zustande.
Ich wollte auch da wieder ein bisschen mehr drauf eingehen, weil das war auch wieder Kommunikation zum Beispiel. Vor dem Spiel, ich verstehe ja, dass ein Trainerteam kommuniziert so, dass man nicht den Druck zu hoch vielleicht aufbaut. Ja? Oder vielleicht ist es auch nicht das Richtige, aber man kann es nachvollziehen. Vorm Spiel ist kein Endspiel, alle sprechen davon, natürlich, wir wollen und müssen und so, aber ganz müssen tun wir auch nicht. Und nach dem Spiel verlierst 5-2, Aufstieg auf einmal vorbei.
Also nicht nur vorbei, also die Tür ist zu und verriegelt. Also das war der O-Ton, oder? Tür zu und verriegelt.
Also man kann ja auch sagen, okay, er will den Druck von der Mannschaft nehmen, weil die irgendwie nicht damit klarkommt oder so. Was sie intern machen, keine Ahnung. Aber ich verstehe die Kommunikation trotzdem nicht. Wie kann ich denn vor dem Spiel das sagen und nach dem Spiel das? Ist für mich kein klarer Faden. Das Spiel an sich, auch da wieder, wir haben ja absolut verdient 5-2 verloren. Man kann ja nicht sagen, oh, da war ja jeder Schuss ein Treffer.
Es ist ein bisschen wie die Saison davor gegen Preußen Münster, wo ich gesagt habe, wenn du nach 20 Minuten siehst, hier läuft was total schief, so, dann musst du vielleicht einfach dreimal wechseln und irgendwie was klar machen, damit hier irgendwas anders ist. Aber nee, der hat da den Regen laufen lassen. Ich weiß, er hat, glaube ich, zur Halbzeit dann gewechselt irgendwie. Und wir verlieren 5-2 in Paderborn. Und das war halt einfach so ernüchternd und blutleer.
Ja, und das Schlimme dazu noch bei diesem 5-2, wir haben ja immer für alles Begründung, warum es nicht funktionieren kann. Aber seltens mal gucken wir uns an, was wir denn für Vorteile anderen Mannschaften gegenüber haben. Nehmen wir doch mal Paderborn. Paderborn hat vor der Saison ihren Trainer verloren, wo alle gesagt haben, der holt aber ganz schön viel aus wenig raus. Holen einen
Kwasniok. Ist doch dein Liebling, oder? Der ist ja nicht gerade frei.
Aber den haben sie verloren. Sie haben auch einige entscheidende Spieler verloren. Zum Beispiel in Ansa, ein Zehnter, der zu Wolfsburg gegangen ist.
Und die haben einen neuen Trainer geholt.
Und die haben einen Trainer geholt aus der U19, übrigens vom KSC.
Das ist das, was ich immer sage. Guckt in den U-Mannschaften. Wir brauchen gar keine krassen Trainer wie, keine Ahnung, was das jetzt auf dem Markt alles, die so einen Namen haben, die schon wie so ein Leitl irgendwo mal waren und so. Nee, lasst uns doch mal gucken. Ich hätte damals den Reis, der jetzt nach Manchester.
Ich auch, definitiv.
So eine Leute musst du doch mal reinholen. Ja, und die kennen die Jungs. Sorry, ich hab dich.
Ja, alles. Ich stimme allem zu, was du sagst. Und auf jeden Fall zeigt uns Paderborn da mal wieder den Spiegel vor für unsere ganzen Ausreden, weil. Ja, wenn du einen neuen Trainer hast, der ist U19, der hat noch keine Profi-Erfahrung, dann hast du deine wichtigen Säulen verloren und die haben ja viel weniger Geld als alle
anderen. Und haben die nicht dann so ein, zwei Spieler, die eigentlich gar nicht gespielt haben, dann extra, also in dem Spiel eingesetzt und die haben dann auch gestochen und so weiter? Und
wir wurden das ist kein Disrespect an diese Spieler, aber von Betzner, Sven Michel und Co. auseinander. Ihr könnt euch sicher sein,
dass... Und wirklich auseinander, ich saß ja im Oberring. Also die haben uns da einfach aus schwindig gespielt, mehr oder weniger.
Also bezeichnend ist bei Paderborn ein Spieler wie Marino, den die im Winter noch verleihen wollten in die dritte Liga, hat uns auch mit auseinandergenommen. Ein Stürmer, der damals bei Hannover 2 unter Leitl gespielt hat, also Hannover 2, ne, nicht die erste Mannschaft. Das sind Spieler, die uns auseinandergenommen haben, die im Konstrukt mehr Qualität auf den Platz bringen als die Summe ihrer Teile. Weil ich bin mir sicher, dass kaum ein Spieler, vielleicht ein Obermeier...
Weil die durch System besser werden.
Die werden durch System besser. Vor der Saison hätte kaum ein Spieler von denen bei uns einen Kaderplatz gefunden. Jetzt in der Saison sagt man natürlich, ja, die sind alle super. Ja, aber weil sie dahin entwickelt wurden. Mit viel weniger Geld als das, was wir haben. Obwohl sie auch einen gewissen Umbruch hatten, den wir nicht hatten. Und jetzt kam das Totschlagargument, was dann immer kommt. ja, Paderborn hat aber auch nicht so ein Umfeld wie Hertha. Da ja, kann
aber
man
was haben wir denn für ein Umfeld?
Ja, da wollte ich noch mal hin.
Ja, wir haben im Westend haben wir ein Umfeld, was eigentlich ziemlich in sich ein eigenes Biotop ist. Gar nicht so viel passiert. So, dann haben wir eine Presselandschaft, wo ich schon lange nicht mehr glaube, dass wir der Platzhirsch in der Stadt sind, der jetzt äußerst kritisch. Ja, wir können sagen, wir sind 10, 20 Jahre zum Hauptstadtverein gemacht worden, weil wir die einzigen waren irgendwie, die, und wenn wir erstmal Champions League spielen und um die deutsche Meisterschaft, dann, ja, aber wir waren immer ein kleiner Verein aus dem Wedding, also kleiner, ein Berliner Verein, Hauptstadtverein sind wir, weil wir aus der Hauptstadt kommen, ja, aber wir haben eine Base, sagen wir mal, von 35.000 bis 42.000 Hertanerinnen und Hertaner, die zu Spielen kommen, wenn der Gegner jetzt keine 10.000, 15.000 mitbringt, wo wir dann unsere Base haben. Das ist unsere Range, wo wir landen. Ja, so. Und keine 500.000, die dann zu Hertha kommen. Ja.
Wir haben Faden verloren. Nee, das stimmt. Und es geht um dieses Umfeld, was dann gesagt wird, das ist da so viel einfacher. Das stimmt ja. Bei einem kleinen Verein hast du ein paar Vorteile. Aber was haben wir? Du hast es gerade beschrieben. Wir haben dafür einen Fund, was sie nicht haben. Wir haben eine tolle Unterstützung. Ja, ob es läuft oder nicht. Wir haben eine tolle Unterstützung der Fans. Das hat Paderborn nicht.
Auswärts haben wir, ich glaube, bis auf Gelsenkirchen und Düsseldorf, wo es irgendwie ein paar Prozent waren, 10% oder 5% oder so, die Kartenauslastung, die sonst überall 100%.
Ja, aber warum konzentrieren
Sie sich? Überall. Muss ich überlegen. Die fahren jedes Wochenende. Ich bin ja dabei, ich sehe es ja. Fahren die mit den Bussen, mit den Autos überall hin und feiern dieses Team, egal, letzte Woche auf die Fresse gekriegt zu Hause, auswärts wieder dabei.
Ja. Ja, aber man kann immer sagen, okay, die haben es deswegen leichter. Aber ich sage jetzt nur mal, was wir eigentlich leichter haben. Wir haben diesen Support. Wir haben viel mehr Geld als Paderborn. Wir haben eine Stadt wie Berlin, die den ein oder anderen Spieler einfach mal hierher bringt, weil er lieber hier wohnen will als Paderborn.
Und wenn's mal eine Euphorie gibt, dann ist so eine Stadt ja der Knaller.
Ja, 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 also so. Warum konzentriere ich mich immer nur darauf, wo ich es überall schwerer habe? Wir haben es in vielen Dingen einfacher als die anderen. Ja, wir müssen nicht mit Marino, Tigges und Michel vorne zurechtkommen, sondern wir haben Kovnatski,
ja, Schumacher
und den. Ja, gut. Aber das mal grundlegend, da zeigen sie uns den Spiegel vor und auch einen Kettemann, der ganz junger Trainer ist, der mit diesem Kader vor dem Spiel gegen Hertha gesagt hat, ey, ist doch ganz klar, wir wollen aufsteigen. Nur mal so, ja. Also,
Paderborn, Haken, wir müssen Haken. Weiter.
Wir machen
weiter.
Die letzten 6 Spiele.
Ja, die letzten 6 Spiele.
Saison, wir haben gerade nochmal nachgeguckt, weil du mir das gesagt hast und ich konnte es gar nicht glauben. Die letzten 6 Spiele, es geht ja um nichts mehr.
Na, es war die Situation, eigentlich ist die Saison abgehakt, Tür ist abgeschlossen, nicht nur zu, sondern abgeschlossen und so. Und dann kommt irgendwie auf, so ein bisschen aus den Medien, ein bisschen aus dem Social Media, noch 6 Spiele. Und wir spielen nur gegen die unten sind. Und die oben spielen alle noch so gegeneinander,
ja,
dass, also wenn wir alles gewinnen, dann könnten wir eigentlich aufsteigen. Und im Nachgang, du hast nachgeguckt, du hast es gerade dir angeguckt, hätten wir alle 6 Spiele gewonnen. Also ich meine, wir wollten vor der Saison sowieso aufsteigen, wir waren auch selbst ernannt, ab von den Experten ernannt, dass wir aufsteigen. Und dann musst du diese 6 Spiele irgendwie, also eigentlich sowieso gewinnen.
Ja, wenn, ja, so. Das muss ja eh dein Anspruch sein.
Und da hast du nochmal diese Chance, kurz vor Finaleinlauf irgendwie, ja. Und dann haben wir ein Unentschieden, ein Sieg, wo wir eigentlich, also ein Unentschieden gegen Braunschweig,
ja,
ein Sieg gegen Fürth, wo
30 zu Ecken, 8 Torschüsse.
14 Ecken gegen uns und so weiter. Also die hätten eigentlich 3, 4, 5 machen müssen, wie im letzten Spiel Bielefeld. Aber gewinnen wir in Unterzahl? Ey, stark, muss man ja auch sagen, in Dresden stark, dass wir in Unterzahl da gewinnen. Also muss man auch machen und ziehen. Aber wenn du die 6 Spiele gewonnen hättest, wären wir aufgestiegen.
Ja, das muss man sagen. Und das war ja noch nicht mal direkt nach Paderborn, weil nach Paderborn war ja erst der 24. Spieltag. Also ja, da sieht man mal, wie viele Chancen sogar trotzdem noch da gewesen wären. Ja, und man muss dann auch sagen, ich finde, und das hast du mir neulich, glaube ich, auch schon mal gesagt, privat, ich finde halt auch, sieht man nicht in der Zeit dann, wie die Mannschaft von einem Trainer auch erreicht wird, wenn der Druck, oft sagen wir, es ist zu viel Druck, jetzt haben wir keinen Druck mehr gehabt, aber funktionieren sogar noch schlechter. Also was sind denn 4 Punkte aus 6 Spielen? Da muss man sich ja eher fragen, haben die keine Lust mehr? Und das verstehe ich dann auch wieder nicht, weil da wurde kommuniziert von Leite, hier wird keine Spielzeit an Jugendspieler verschenkt. Das spielt immer die beste Mannschaft. Es geht noch um viel TV-Geld. Also eigentlich das gleiche wie auch im Jahr davor. Aber genau da performen wir gar nicht. Oder wir
aber du hast gerade ein schönes Stichwort noch, vielleicht rückblickend auf die Saison, bevor wir zum Finale quasi kommen. Bielefeld, denke ich mal, Jugendspieler eingesetzt. Was sagst du dazu? Also Eichhorn konnten wir nicht verhindern.
Den kann man nicht verhindern.
Also den konnte auch Leitl nicht verhindern.
Nee.
So, der musste spielen und wenn er gespielt hat, fand ich, war sein, der hat das anders interpretiert. Der hat Räume anders gesehen. Also der hat sich einfach anders bewegt und dem wünsche ich alles Gute, egal wo er hingeht. Ähnlich wie Maser. Und das ist halt einfach traurig, dass wir Maser und Eichhorn verlieren, weil wir in der zweiten Liga rumkrebsen. Und damit auch, glaube ich, 10, 20 Millionen locker nochmal Euro verlieren, weil wir die in der Bundesliga noch viel teurer hätten verkaufen
mindestens
können. Das, wie gesagt, dann auch so ein Nebenprodukt dieser Zweitliga-Zeit ist. Aber zu den Jugendspielern, Boris Luhm und jetzt die beiden Spieler, die in den letzten beiden, im letzten Spiel eingewuchst wechseln. Also, Bernhard, was sagst du zu der Jugend? Genug eingesetzt?
Ich empfinde es nicht. Also, es gab damals schon kritische Stimmen der Jugendförderung, im Übrigen auch in Hannover. Ja, und selbst die Jugendspieler, die dann eingesetzt wurden, der hatte zum Beispiel so Maxi Bayer, kennt der vielleicht, der ein oder andere fährt jetzt auch mit zur WM, muss man dann sagen, ja, okay, die waren noch früh und jung, aber die muss man aufstellen von der Qualität. Ist jetzt nicht so, dass die alles rausgeholt haben. Der hatte einen Trisoldi, der Champions League spielt, war jetzt nicht so, dass der absolute Goalgetter unter ihm war. Bei uns ist es so, ich persönlich bin ja zum Beispiel ein großer Boris Lumpf-Fan. Der hat eine riesen Vorbereitung gespielt. Vor der Saison wollten den irgendwie alle haben. Wir haben den gehalten.
Da war der noch ein bisschen mehr im Fokus als Eichhorn sogar, fand ich.
Ja, war auch. Und okay, Eichhorn hat ihm dann den Rang abgelaufen, ist ja okay. Aber es gab genug Zeiten, wo man ihn zum Beispiel in einem Sesser hätte vorziehen können, der eigentlich...
Ja, können oder müssen?
Müssen. Aus meiner Sicht müssen.
Müssen, aus meiner Sicht auch.
Ja, und es gab auch andere Positionen. Wir hatten ja zum Beispiel in der Kaderunwucht auf der Linksverteidigerposition, haben keinen einzigen Linksfuß als Außenverteidiger, hatten teilweise alles verletzt und ein Riesentalent mit Ünal.
Ja, genau.
Wurde nicht eingesetzt.
Der jetzt nach Hannover geht.
Genau.
So, den sie ja haben jetzt einfach ausbluten lassen sozusagen, weil
er nicht gesagt, verlängert wollte.
Ja. So, keine Ahnung.
Das weiß man nicht.
Aber Sachen, die müssen sie auch untereinander, ja so. Aber du hast so einen Spieler und hast
Bedarf sogar auf dieser Position. Es spielen dann Innenverteidiger auf der Außenverteidigerposition. Ja, und da gibt es noch mehr Beispiele. Also, du kannst auch über einen Sturm sprechen mit beispielsweise Hildebrand. Also aus meiner Sicht wurde nicht genug auf die Jugend gesetzt. Vor allem mit dem Hintergrund, dass im Moment uns die Jugendspieler, letztes Jahr war es Maser, dieses Jahr wird es Eichhorn sein, finanzieren.
Ja. Ja, absolut. Wobei das auch aus meiner Sicht ein Ende haben wird wahrscheinlich, weil wenn ich so sehe, was in den nächsten 2, 4 Jahren sich in der Akademie entwickelt, da Union hat jetzt auch ein NLZ in der Stadt
sagen viele haben uns schon den Rang abgelaufen.
Sagen viele, sind ja auch Ergebnisse mittlerweile da, die wir in den letzten Spielen gesehen haben. Du hast nach wie vor Wolfsburg und Leipzig nicht weit weg, die viel in Berlin abgrasen. Und ich habe eine Sorge, dass da auch nicht mehr so viel nachwachsen wird in der Akademie.
Ja. Ich frage dich mal, es ist eigentlich eine rhetorische Frage, aber was ist denn, am Ende ist es wichtig, wie es in der Akademie läuft. Das wäre jetzt wieder eine eigene Folge für sich. Aber was ist denn für einen jungen Spieler das Wichtigste? Warum würde er sich vielleicht eher für Hertha statt für Union entscheiden? Obwohl Hertha in der zweiten Liga spielt.
Spielzeit, Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, das Potenzial zu entwickeln. Das ist das A und O, was du vielleicht gerade noch in der zweiten Liga besser machen kannst als in der Bundesliga. Und wenn du dann halt in den letzten Spielen immer ein Demme oder jemand spielen, also ich sag mal so, ein Clemens im letzten Spiel, der in den letzten Spielen ist ja oft unglücklich gewesen, gebe ich zu. So, aber es baut einen auch nicht auf, wenn du dann halt in den letzten Spielen, der soll im nächsten Jahr, soll der Top Innenverteidiger oder der Top defensive Mittelfeldspieler sein. Und jetzt wird da aber immer Demme noch oder die anderen werden da vorgezogen, die aber nicht mehr da sind nächstes Jahr. Warum?
Ja.
Warum?
Ja, und dann wurde ja gesagt, ne, es spielen immer die derzeit Besten, aber die haben dann diese Leistungen gebracht. Also das ist ja noch mehr beängstigend.
Ja, und wenn du das dann alles zusammenziehst, dann musst du doch dahin kommen. Also kommen wir zum letzten Spiel.
Nochmal ein Satz davor. Ich hätte nicht gedacht, dass das letzte Spiel, weil man dachte sich doch so, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn man da verliert, ja okay, dann haben sie das halt auch noch verloren, keine Ahnung. Aber dass sie es hinkriegen, mit diesem Spiel die Presse anzuzünden, die Fanlandschaft anzuzünden, selbst Leute, die eigentlich immer Leite verteidigt haben, auf die Seite zu bringen, das geht so nicht weiter. Also das muss man auch erstmal hinbekommen.
Also wir sind ja schon nach dem Spiel jetzt sozusagen.
Ja.
Ich würde ins Spiel gehen, vorm Spiel Pressekonferenz und ja, wir wollen für uns selber gewinnen. So, ja, und deswegen, so, und ich denke mir, okay, kannst vielleicht zu Hause bleiben. Da brauchst du, also weil das ist einfach keine Leidenschaft, kein Funke, kein Anzünden drin, gar nichts. Ich fahre nach Bielefeld, im Auto, Leute, wir sprechen und ich Grüße gehen raus an alle, die mitgefahren sind. Und wir haben eigentlich, Saison ist abgehakt, wir fahren dahin, gucken uns das Spiel an. Du siehst beim Warmmachen, wie die Bielefelder laufen und wie die Herthaner laufen. Also wie, was da für eine Energie drin ist. Du siehst das schon da und beim Einlaufen. So, ja. Und dann spielst du eine erste Halbzeit, hörst irgendwie vom Trainer, ja, die erste Halbzeit war ja ganz okay, von der Energetik her, glaube ich, war das Stichwort.
Intensität, ja.
Intensität. Und das war ja ganz okay. Da war gar nichts okay. wir haben schlecht gespielt und relativ Glück gehabt, dass Bielefeld das nicht zu nutzen wusste. Und in der zweiten Halbzeit waren wir einfach weg. Und wenn der Trainer in der Halbzeit sagt, das war ja ganz gut, also wenn das so gewesen sein soll, dann kann das da erklärt sich mir, warum die Mannschaft so schlecht ist.
Ja, vor allem, wenn man, er hat ja gesagt, ne, in der Halbzeit haben wir gesagt, ey, wir haben vielleicht noch die Chance auf Platz 5. Ja, und das war dann das Resultat. Also 6 Tore
übrigens,
in einer Halbzeit.
Weil du sagst, der Trainer, so das Gleiche, der Trainer von Bielefeld. Hattest du mir das nicht erzählt? Wie der gesprochen hatte, dass der gesagt hatte, in der Halbzeit, oder hattest du in deinem Bericht oder so? In der Halbzeit hat der irgendwie gesagt, erzähl du.
Ne, er hat ja gesagt, die waren ja zu dem Zeitpunkt abgestiegen, direkt. Und er hat gesagt, das war super, wir müssen nur gewinnen und dann bleiben wir in der Liga drin. Und so sind sie dann rausgekommen und er hat ja seine persönliche Fehde aus dem Hinspiel irgendwie mit Leite, aber vielleicht war es gar nicht auf Leite bezogen, aber auch das war, finde ich, ein Satz, der sehr viel Aussagekraft hatte, weil er wurde dann gefragt, wie macht man denn das? Man ist auf 17, dass man dann die Mannschaft überzeugt, sie muss nur gewinnen und dann schießen die 6 Tore. Also wie macht man das? Und dann sagte er, naja, die Mannschaft ist ja eigentlich immer ein Spiegelbild vom Trainer.
Ich habe die Pressekonferenz im Auto, wir haben extra drauf gewartet und die war dann bei Hertha gar nicht freigeschaltet. Übrigens hast du mitgekriegt, also in Paderborn hat ja bei Hertha TV die SD-Karte gestreckt, weißt du noch? Also wo konnten ja keinen Vlog machen und so weiter. Jetzt nach dem Spiel gegen Bielefeld gab es auch wieder keinen Vlog böse Zungen sagen, die SD-Karte war wieder nicht da. Finde ich ehrlich gesagt auch schade, weil auch so eine Situation sollten dokumentiert werden und sichtbar sein und erklärt werden oder eingeordnet werden. Dafür finde ich, ist so ein Kanal auch da. Aber zurück zu den 6 Toren. Also da kriegst du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger. Du stehst da im Auswärtsblock und schüttelst nur noch mit dem Kopf. Und
weißt du, was das Schöne ist, weil wir gerade über die Jugend gesprochen haben? Na, lässt man es dann lieber ganz bleiben, in der 80. Minute dann noch die Jugendspieler reinzubringen? Oder?
Also ich sag mal so, wenn du das ernst meinst mit, jetzt kann er sagen, er hat ja 4 Jugendspieler dieses Jahr hochgebracht oder ja so, aber doch nicht in der Situation und nicht mehr in dem Spiel. Das ist fast Wettbewerbsverzerrung gewesen. Also im letzten Spiel dann, okay, waren viele Spieler verletzt und so weiter und deswegen musste auch Berner und so rein. Aber irgendwie, weißt du, ich hätte mir gewünscht, dass wir die Spieler dann halt auch schon vielleicht ein paar Spiele früher bringen.
Nee, ich meinte eigentlich eher auch so dieses Debüt, dass man das dann noch hinter Dämme und hinter Sessa abschiebt.
Berner hat heute, glaube ich, irgendwie gesagt, dass er das trotzdem total toll
nicht
fand.
Ich meine später dann Goram und Hildebrand.
Denen hat man nichts mehr gehört.
Ja, naja, also alles in allem, ich habe das in meinem Video gesagt, in meiner Saisonanalyse, wir haben jedes Ziel verfehlt. Die Ziele vor der Saison, die angepassten Ziele in der Saison, ob das 60 Punkte waren, ob das Platz 6 war. Wir haben jegliches Ziel verfehlt. Wir haben keine Entwicklung gesehen, auch nicht in der Rückrunde. Wir haben Probleme offensichtlich mit, ja, es wird so gesagt, mit der Leistungsbereitschaft der Mannschaft. Wir haben Probleme mit der Spielidee. Und nächstes Jahr haben wir weniger Geld.
Und wir haben Probleme mit einem Langzeitgedächtnis, dass wir sowas auch abspeichern und nicht geblitzdingst werden und dann nach ein oder zwei guten Spielen oder einem Neuzugang oder so ist irgendwie wieder alles positiv, dass wir Leistungsgedanken endlich wirklich einziehen lassen. Wir haben ja nicht nur einen Trainer, wir haben ja dahinter auch noch ein Funktionsteam und Leute, die die Spiele analysieren und Scouts und so weiter und so fort. Das muss doch alles irgendwie mal auch einem Leistungsprinzip unterworfen werden. Und
Also das können wir uns beide wahrscheinlich gar nicht beantworten, aber welche Begründung gibt es denn, wenn alle Ziele verfehlt werden, auch teils über 3 Jahre jetzt, die beiden Verantwortlichen, also im Sportdirektorenbereich und auch im Trainerbereich, mit beiden weiterzumachen?
Wo ist die Führung? Ich gehe noch eine Etage höher. Wo ist eigentlich unser Präsident und wo ist die Geschäftsführung? Also die Geschäftsführung, die in der Winterpause gesagt hat, brutale Lust auf Leistung. Und hier wird jeder Stein umgedreht. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, hat jeden Stein umgedreht, sich angeguckt und wieder hingelegt. Ja, so, also grundsätzlich Leistungskultur in diesem Verein, messbare Leistungskultur und ein Langzeitgedächtnis, dass wir nicht immer wieder von vorne anfangen, wenn wir jemanden holen. Also, dass wir an einem System festhalten, dass wir, auch wenn ein neuer Geschäftsführer kommt oder so, nicht wieder, der muss erstmal ankommen, sich alles angucken, dann ein Jahr muss es, das verdauert ein Jahr, dann vergeht die Zeit, dann im zweiten Jahr will er was ändern, das funktioniert aber nicht gleich, dann kommt ein neuer Trainer, der braucht ja erstmal ein Jahr, um anzukommen und so weiter. Nee. So ein Langzeitgedächtnis, wo man drauf zugreifen kann, auf die Erfahrungen, die vorher da waren und dann direkt nahtlos ansetzt und sagt, okay, der neue Trainer, der jetzt kommt, von dem erwarten wir das. Keine Wunderdinge, aber ja, so darauf bauen wir auf oder auf einen Geschäftsführer oder egal welcher Funktion. Ja. Und da wünsche ich mir
Konsequenz.
Konsequenz.
Und auch aufhören damit, im Nachgang zu begründen, warum es ja gar nicht klappen konnte eigentlich, obwohl die Voraussetzungen nicht so schlecht waren. Also jetzt wird es natürlich darauf ankommen. Normalerweise ist es ja immer so, wenn es sehr unerfolgreich ist, du kannst nicht eine ganze Mannschaft austauschen, dann wird meistens das Trainerteam getauscht.
Wir haben aber die größte Transformation, also so hört sich das im O-Ton an, oder? Ja. Größte Transformation im deutschen Fußball. Das heißt für mich, wie viele Spieler haben wir im Kader? 27 oder 25?
Ja, über 30, glaube ich sogar. Wir haben einen sehr großen.
Als wenn wir davon irgendwie 2/3 oder mehr locker verlieren. Und die sind alle weg. Aber der Trainer bleibt. Also heute, Stand heute.
Ja, es wurde heute nochmal bestätigt. Zum 3. Mal Jobgarantie für Stefan Leitl und dass man da überzeugt ist. Ja, man hat Huber neu geholt, den man auch nie wirklich vorgestellt hat, als Unterstützung für Benjamin Weber für die Kaderplanung. Da muss jetzt aber dann, wenn man den Kader als größeres Problem ausgemacht hat, als vielleicht das Trainerteam, dann muss da aber ganz schön viel passieren im Sommer. Und wie du schon sagst, ich glaube auch, es könnte wieder darauf hinauslaufen, dass man dann nach diesem Sommer sagt, naja, guck mal, wer uns alles verlassen hat, so ein großer Umbruch, jetzt braucht das erstmal ein bisschen. Auch da wieder, es gibt Gegenbeispiele. Elversberg ist direkt aufgestiegen nach diesem Umbruch. Schalke hatte einen riesigen Umbruch.
Weil du einfach ein Mindset hast, dass du nach vorne willst, dass du das Beste rausholen willst, wie Werner Lorand damals mit TSV 1860 München in die Bundesliga aufgestiegen ist, der Pressekonferenz gefragt, wollen sie erreichen? Und er sagte, er versteht die Frage nicht. Was wollen sie erreichen? Ich will Meister werden. Ja. Ja. Unrealistisch, natürlich. Aber er muss das Optimum rausholen wollen. Wenn du aber am ersten Spieltag schon sagst, ja, Preußen Münster ist das schwerste Los, was wir jemals kriegen konnten, dann hast du ein Mindset gesetzt. Und das ist, und mit diesem Trainer und einer schwächeren Mannschaft, weil ich glaube, den Kader, den wir dieses Jahr hatten, war ein Top-Kader. Ja, den hätten sich, auch wenn der unausgewogen oder Dellen hat oder wie auch immer, ja, Unwuchten hat, nicht Dellen, Unwuchten. Ja. So, dann haben wir immer noch 6 Top-Spieler auf Positionen, die so ein Gerüst bilden sollten, dass sie aufsteigen.
Die Paderborn nicht hat. Und ich möchte nochmal dazu sagen, man kann natürlich nicht erwarten nach einem großen Umbruch, dass es alles direkt perfekt läuft. Ja. Aber man soll es auch nicht direkt als Ausrede wieder benutzen, weil alle diese Teams, die jetzt aufgestiegen sind oder die unter den ersten Top 3 oder sagen wir mal Top 4 sogar sind mit Hannover, die ja knapp gescheitert sind, die eint ja alle eins. Alle hatten einen neuen Trainer. Ja? Alle hatten einen relativ großen Umbruch. Hannover und Elversberg vielleicht den größten. Ja. Aber alle haben eins vorher gemacht. Die haben gesagt, für welchen Fußball wollen wir stehen. Und danach wird dann der Trainer ausgewählt und danach werden dann die Spieler geholt. mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ich glaube, sie werden eine Spielidee definieren. Die hat er ja auch schon so grob angerissen, ob die Leite dann umsetzen kann. Darauf wird es jetzt ankommen.
Ich würde gerne nochmal auf die Frage, die wir auch mal im Vorfeld noch besprochen, Fußball-Sachverstand. Also wie viel Fußball-Sachverstand haben wir im Verein? Im Präsidium, in der Geschäftsführung? Ja, der Trainer sollte Fußball-Sachverstand haben, aber steht er für den Fußball, den wir spielen wollen? Oder der eigentlich für einen Aufstieg reicht? Wie siehst du das?
Also für mich persönlich kommt es so rüber, als ob, was ja auch erstmal nicht so grundlegend schlimm ist, aber als ob Leite halt der ist, der den meisten Fußballsachverstand hat und der es dann eben natürlich auch einfach hat, Argumente für seine Arbeit zu finden gegenüber den anderen. Wobei man ja auch sagen muss, nur weil ich selber vielleicht kein Trainer bin, muss ich ja trotzdem analysieren können, wenn Entwicklungen nicht so laufen, wie ich es will. Nur es ist dann halt schwer, dass der Vorgesetzte vielleicht manchmal sagen kann, es liegt wirklich am Trainerteam. Ja, weil das Trainerteam wird Gründe dafür finden, warum es nicht am Trainerteam liegt, sondern vielleicht an den Spielern. Ja, und das ist
oder am rote Karte und beim Wetter und, ja, und alles, was es noch für möglich Verletzten ne? und so weiter gibt. Ja,
ja.
So, trotzdem glaube ich, dass es immer die Möglichkeit gibt, mit allen Spielern die so einzustellen, dass du das Maximum rausholen willst. Und das muss auch von außen erkannt werden, ob ein Trainer das kann oder ob ein Trainer das nicht kann. Ja? Ob er 10% die Spieler alle besser macht, die alle einen unterschiedlichen Charakter haben, die alle nur unterschiedlich abgeholt werden müssen und individuell verbessert werden müssen.
Und auch, was du gerade gesagt hast, Unwucht im Kader. Ja? Wir haben dieses Gerüst gehabt und diese Säule. Es ist ja auch eine Aufgabe eines Trainers, eine Unwucht dann auszugleichen durch ein System, wo er sagt, damit kann man es dann eben schaffen. Und wenn das System dann halt darin besteht, hauptsächlich zu reagieren, ist es nicht ausreichend. Man darf auch nicht vernachlässigen. Es kommen dann immer so Vergleiche von vor 5 Jahren, da ist Leite immer aufgestiegen oder Lieberknecht oder wie ist Union aufgestiegen oder Heidenheim. Ja, aber so ist die Liga nicht mehr.
Ich habe Atletico Madrid gehört, wo ich auch dachte, ja, im weitesten Sinne Umschaltspiel und Aggressivität und ja, aber du kannst uns nicht mit Atletico Madrid vergleichen.
Und die Liga kannst du nicht mit der La Liga vergleichen.
So, und aber so eine Diskussion habe ich dann irgendwie manchmal im Auto, wenn ich auswärts fahre, wirklich wohlwollend, also auch wenn das hier vielleicht nicht rüberkam manchmal, ich bin wohlwollend dem Geschäftsführer Sport gegenüber.
Ich
will, dass es klappt. Ich wünsche mir, dass es klappt. Ist ja ein
Hoffnungsträger für uns.
Genau. Und wir wollen ja positiv hier auch raus. Ich möchte, dass es klappt und ich habe die Hoffnung, er hat gesagt, mitgliedergeführter Verein. Er hat gesagt, er versucht, sie stark zu reden und das sehe ich alles und das möchte ich ihm auch hoch anrechnen. Ja? Und jetzt ist es halt wichtig zu gucken, dass man die Schritte, die jetzt gegangen werden, dass man die, wie soll ich sagen, durchdacht geht und nicht aus wir halten jetzt an einem Trainer fest oder so, weil ich das jetzt schon einmal und zweimal gesagt habe und was wäre ich denn für jemand, wenn, ja, so, also.
Ja, es ist natürlich eine gewisse Sackgasse, weil man natürlich dann auch Vertrauensverlust erleidet. Er hat ja mal von psychologischer Sicherheit gesprochen. Wenn er jetzt zu einer anderen Einschätzung gekommen wäre, nach den 6 Spielen, muss man sich aber auch fragen, warum kommt er jetzt zu einer anderen Einschätzung als...
Weil er die letzten 6 Spiele vielleicht sich doch mal angeguckt hat und der dem Trainer den Rücken stärken wollte und aber auch gesehen hat, naja, mit diesen letzten 6 Spielen gegen die Teams von unten haben wir es nicht geschafft zu überzeugen. Im letzten Spiel haben wir 6 Dinger gekriegt, da musst du doch zur Entscheidung kommen, dass es vielleicht wichtig ist, dass wir da nochmal anders rangehen.
Die Gefahr,
weißt du, warum ich glaube, dass das nicht passiert? Thema Geld. Du kannst dir keinen neuen Trainer leisten.
Das Argument würde ich dir damit rausnehmen. Das sagen wir übrigens seit 8 Jahren. Also schon in Bundesliga-Zeiten, da erinnere dich mal dran, weil wir historisch viele Trainerwechsel haben, haben wir immer gesagt, wir haben doch gar kein Geld für einen Trainer. Komischerweise war immer dann, wenn es kurz vorm Scheitern war, also wenn es wirklich nicht mehr anders ging, war ja doch wieder Geld da. Dann ist es meistens dann sogar teurer, wenn du so spät reagierst, weil dann musst du auf einmal jemanden holen, wo du Ablöse zahlst, wie Leite oder sowas. Ja? Du kannst gar nicht planerisch da rangehen und auch da reagierst du ja nur und hast keine Vorbereitung und so weiter. Und das ist auch die Gefahr jetzt wieder für die Zukunft.
Aber woran liegt es denn dann, dass man an so einem Trainer, der... Wir wollten ins Positive, Entschuldigung.
Ja, aber es gibt ja auch immer dieses... Es wird ja auch viel davon gesprochen, das ist ja auch eine Begründung von Görlich, Konstanz. Konstanz ist auch...
Ist eine Stadt.
Ja, ist auch total wichtig auf einer, oder kann wichtig sein auf einer Trainerposition. Nur Konstanz, als Selbstzweck ergibt halt keinen Sinn. Konstanz ergibt sich ja daraus, dass du entweder eine mega gute Entwicklung siehst.
Total toll bei einem Otto Rehhagel oder Volker Finke in den Städten, in den Situationen und so weiter.
Ja,
Konstanz auch mal in schlechten Szenen, aber die hatten halt einfach auch positive, was einem Mut gemacht hat, dass sie bleiben sollten und so weiter.
Genau, oder du siehst
Entwicklungspotenzial.
Genau, du siehst Potenziale. Du siehst das, dann ist es ja auch okay, konstant zu sein, aber ich bringe mal dieses Beispiel, weil sich da alle einig sind, dass man da lieber nicht konstant wäre. Was hätte uns denn eine Konstanz mit Taifun Korkut gebracht? Nichts. Also es geht ja dann schon darum, ob die Entscheidung, weil das Problem, was wir jetzt haben, ist ja, der Trainer geht, da sind wir uns glaube ich einig, wir machen auch gleich Schluss, aber der Trainer geht ja angeschossen in die neue Saison. Nochmal so ein Saisonstart wie letztes Jahr und es wird richtig ungemütlich.
Ja, keine 3, 4, 5 Spiele, dann ist er weg und dann hast du die Situation, dass du
die Vorbereitung verschenkt.
Ja.
Dann musst du auch wieder Abfindung bezahlen und dann wirst du hektisch. Welcher Trainer ist denn jetzt noch auf dem Markt?
So, weil dann braucht der erstmal wieder ein halbes Jahr Zeit, ein Jahr Zeit und so weiter. Ey, ich grätsch da jetzt rein.
Ich muss auch.
Warte. Ich grätsch da jetzt rein. Wir wollen positiv rausgehen.
Ja.
Was sind deine Highlights der Saison? Ich weiß, das haben wir vorher nicht besprochen, das war mir aber auch wichtig. Und was macht dir Mut?
Highlights der Saison, das kann man ja immer sagen, deswegen ist es auch ein bisschen abgedroschen, aber die Fans in dem Sinne, weil es auch trotzdem ja wieder ein toller Zuschauerschnitt war und also ich selber am Verzweifeln war mit diesen Leistungen. Für mich ein Highlight war zum Ende, das war wirklich was sehr Positives, dass die Frauen im Olympiastadion gespielt haben. Fand ich wirklich eine ganz tolle Aktion.
Jetzt hast du mir meinen
Es gab halt leider nicht viele tolle Sachen, aber das war wirklich eine richtig tolle Sache. Ansonsten sag ich, so einen Spieler wie Eichhorn aus der Akademie zu haben, finde ich ein Highlight. Und ich finde es auch ein Highlight, ein Tjaak Ernst, der ja zu Recht auch viel kritisiert wurde, dass der so eine Breakout-Season hat. Der hat uns nämlich vor Schlimmerem häufig bewahrt. Dann wird es auch schon eng. Was mir Mut macht fürs Neue, ist trotzdem, auch wenn ich diese Entscheidung jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, trotzdem Görlich, weil ich das Gefühl habe, dass er vieles verändern möchte. Und
eine Professionalität
reinbringen will und ja auch viele Dinge, die wir ähnlich sehen, ja anspricht. Es wird natürlich darauf ankommen, ob er sie ändert und ändern kann, aber er sieht ja zumindest mal die gleichen Probleme, die wir haben. Und er sieht ja auch, er bewertet auch Spiele, muss ich sagen, wenn er so Interviews nachspielen gibt, nicht so wie Leite meistens.
Ich sehe sie nie, weil ich immer im Stadion bin und deswegen ich
kannst sie bei YouTube immer danach
angucken. Ich habe kein Sky,
kannst du eingeben, stimmt, könnt ihr euch immer angucken, lädt Sky jetzt immer hoch seit dieser Saison. Und der bewertet die Spiele schon äußerst kritisch. Und das macht mir Hoffnung, auch eigentlich, auch wenn ich die Saison jetzt geplant nicht so gut fand.
Positiv, nicht mehr eigentlich, sondern...
Ja, aber an Ralf Huschen grundlegend macht mir auch Hoffnung. Also diese Führung an sich, die müssen sich natürlich auch beweisen. Ne? Ist ganz klar, aber ich glaube, da haben wir mal auch Leute, die von extern kommen, die einen anderen Blick darauf haben, die auch schon woanders waren, wo es gut lief und die dann sehen, was hier anders gemacht werden muss. Das stimmt mich grundsätzlich positiv. Oder was heißt nicht, nee, nicht grundsätzlich, aber das macht mir Hoffnung, sagen wir so.
Genau.
Bei dir?
Bei mir, also du hast jetzt schon vieles genannt. Ich fand dieses Frauenspielthema, ich habe das ein bisschen früher erfahren und ich war total hibbelig, durfte nichts sagen und war so ein bisschen, boah, geil, die Frauen jetzt im Olympiastadion. Ich fand toll, dass da dann auch noch über 10.000, fast 14.000, glaube ich, da geblieben sind oder hingefahren sind extra. Das hat mir sehr imponiert. Highlight war das Spiel gegen Kaiserslautern und die Choreo da. Also das war Wahnsinn. Also wirklich wow. Und den Deckel drauf machen möchte ich eigentlich ein bisschen Hoffnung, der neue Aufsichtsrat.
Stimmt.
Tim Kauermann und Rebecca und alle vier, die da jetzt im Aufsichtsrat sind, kommen aus verschiedenen Richtungen und aus guten Richtungen. Und von daher glaube ich, dass das hoffentlich ein Weg in die richtige Richtung ist. Würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf diese Saison. Wir werden uns vielleicht in 6, 8 Wochen wiedersehen zur Saisonvorbereitung. Mal gucken, wie wir dann schon wieder ticken, ob wir dann geblitzdings sind und sagen, wow.
Wir steigen auf.
Genau. eigentlich ist doch alles gut. Aber jetzt, wie gesagt, paar Wochen, sag ich mal, härter Ruhe. Die WM steht an. Ich würde an der Stelle meine ganzen Kollegen grüßen vom Hertha, rund um Hertha Podcast, den Tommy Wheeler, den Sören, den Andy und
liebe Grüße.
Ja, dann würde ich sagen wir mit einem schönen Hauhe.
Hauhe.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ciao, danke fürs Dabeisein.
Rund um Hertha, der Hertha-Podcast.